Social Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo.
Herzlich willkommen bei Spectral Radio Nummer 99. Eine Folge vor der 100 nach Adam Riese. Und wie immer bin ich nicht alleine, denn hier ist der Timo. Hallo Timo. Ja, wir sind auf den Hund gekommen. Wow, der naheliegendste Gag überhaupt. Den haben wir direkt auch schon mal zu Anfang verbraten. Sehr schön.
Hundstage hier.
Ja.
Furchtbar.
Oder so, genau. Ja, das ist witzig, dass wir heute ein Thema haben, das eigentlich total naheliegend ist und eigentlich wir uns ja beide auch die Frage gestellt haben, warum nicht schon früher, oder?
Ja. Haben wir uns die Frage gestellt? Es lag so auf der Hand.
Ich merke schon, du bist doch voll drin jetzt gerade.
Ich bin schon die Daten am Sortieren.
Ja, was ihr nicht seht, liebe Leute, dass der Timo nebenbei auf sein Smartphone guckt und nebenbei schon mal die Termine für in einer Stunde abstimmt. Deswegen müssen wir uns jetzt beeilen. Ich habe auch noch ein paar Brötchen im Ofen, deswegen los.
Ich habe auch Hunger. Ich hoffe, dass ich das heute ohne ich aß nur ein paar wenige Knäckebrote heute Morgen.
Wow.
Ja, und so ich bin mir noch nicht sicher, ob ich nachher Hühnersuppe esse oder aber Spinat.
Oder du machst dir so ein schönes Essen, wie wir heute Morgen hatten.
Ja, stell das Essen doch hier mal vor. Was hat, ja, du kannst natürlich sowas nicht in den Raum stellen und dann alle fragen sich, boah, ich will wissen, was die heute Morgen gegessen haben.
Was wir heute Morgen gegessen haben, war wieder ein wunderbares Essen, das meine wunderbare Frau gemacht hat. Und es war eine asiatische Gemüsepfanne mit ein bisschen Miso-Suppe und Sesam und Tofu und schönen Pilzen, Mais und Brokkoli und Nudeln natürlich. Und es war wahnsinnig lecker und es war ein ganz verrücktes spätes Frühstück.
Als das alles mit Pilzen ist sowieso toll. Ich bin ein Pilzfan.
Ich also, eigentlich nicht so, aber in dem Fall war es lecker.
Also das hat jetzt auch nichts mit der Egon-Rolle zu tun. Ich mag Pilze. Ah, oh, lecker, Pilze. Mm. Ey, wie ist denn das? Ich sehe immer bei Instagram diese leckeren Sachen.
Ja.
Darf man hier vielleicht in Insta oder ist das eher nicht? Oder willst du das noch abstimmen oder so?
Du darfst den gerne bewerben.
Ich darf den gerne bewerben.
Natürlich.
Wäre natürlich besser, wenn du das machen würdest, weil nein, ich kann es machen, weil ich bin schon auf dem Account. Er heißt Iris Loves Pizza. Und zwar nicht zusammengeschrieben, sondern getrennt und mit Unterstrichen verbunden. Ja, also geht da mal hin, geht da mal drauf auf den Account und ihr findet lauter tolle Speisen und Ideen halt auch. Oh, das ist, könntest du drin baden in dem Instagram-Account, das ist der Hammer.
Ja, jetzt weißt du auch, warum ich die Statur habe, die ich jetzt nun mal besitze.
Ja, das ist alles ist auch sehr tückisch teilweise, glaube ich, dieses Essen.
Ja, es kommt drauf an. Also das, was wir heute hatten, war ja sehr, sehr nährreich und gesund. Und man merkt ja auch immer, wenn man halt nicht so fettreich isst und so, weißt du, und es nicht so ungesund ist, sondern so richtig schön viele Nährstoffe auch drin sind, dann bist du ja danach auch nicht so überfressen, sondern du bist halt gesättigt, aber so wohlig gesättigt. Und wenn wir halt so, sag ich mal, irgendwie mal Hamburger mit Fritten oder sowas essen, dann merke ich immer, dass mir das wirklich so bis hier steht, dann das Essen so im Bauch. Und man fühlt sich satt, aber halt auch so richtig so. Und
Ich habe ganz selten ein Sättigungsgefühl. Ich kenne als Sättigungsgefühl nur dieses.
Oh, okay.
Vorher ist die ganze Zeit immer, ja, was, das war's jetzt oder was, gibt's nichts mehr. Vorher ist es immer dieses, isst du das noch? Das ist mittlerweile ein Running Gag, weil das, keine Ahnung. Weißt du, man geht irgendwo essen, die Leute kriegen ihr Essen auf den Tisch gestellt und ich gucke auf den Teller und frage, isst du das noch? Das hat auch gar nichts Schmarotzeriges. Ich habe halt kein Sättigungsgefühl so schnell.
Ich frage mich gerade, ob du das auch gemacht hast, als wir zusammen gegessen haben.
Ja, das ist so ein Gag, der für mich halt eigentlich nur ein Running Gag ist. Und ich meine, in dem Moment, wo du zum ersten Mal mit jemandem essen gehst, hat die Person es ja noch nicht erlebt, dass ich das gefragt habe. Und von daher ist es dann immer wieder neu lustig. Das mache ich auch beim nächsten Mal wieder, wenn wir irgendwann essen gehen sollten, wenn es soweit sein sollte, weil ich vergessen habe, dass ich das dann bei euch schon gemacht habe. Das ist das andere Problem. Du kannst ja natürlich nicht jeden merken, bei dem du bestimmte Witze und dann wiederholst du dich. Das geht auch mit dem Alter dann irgendwie so ein bisschen einher.
Jetzt fängt er wieder an mit, ja, du bist ja ein bisschen älter als ich, Timo.
Nee, das hat gar nichts mit dem, nee, eigentlich hat es nichts mit dem Ältersein zu tun. Ich bin grundsätzlich zerstreut.
Ich merke schon, ja.
Zerstreuter Mensch. Ja. Heute haben wir ganz viel Hunde. Wie du schon sagst, eigentlich ist es ein naheliegendes Thema gewesen. Aber es hat sich jetzt auch so angeboten, weil du ja nachträglich noch den Weta Mini Epix Suhl bekommen hast.
Richtig. Den packe ich auch heute noch aus.
Genau, das ist ein Unboxing, das wir heute nachreichen. Oder dass du heute nachreichst. Und dann haben wir uns gesagt, dann können wir eigentlich auch irgendwie Full Circle machen und komplett über die ganzen Brüllhunde sprechen.
Richtig.
Ghost Dogs, Terror Ghost Dogs. Dogs,
ja, ja.
Wie auch immer.
Mal gucken. Wahrscheinlich wird sich ja der Begriff Ghost Dogs auch bald mit dem neuen Film etablieren.
Mal schauen.
Mal gucken,
wie die heißen, ob die überhaupt irgendwie benannt werden. Aber egal.
Die Terror Dogs werden ja auch im Film nicht so bezeichnet, aber da kommen wir später zu.
Ja.
Gibt's sonst irgendwas Neues bei dir?
Gibt es irgendwas Ghostbusters Relevantes, Neues? Ich glaube nicht. Also ich arbeite gerade an meinem neuen Hörspiel. Das macht sehr viel Spaß. Da kann ich aber noch nichts zu sagen. Und sonst nein. Nur Hörspiel. Alles Hörspielkram. Morgen machen wir wieder Janine-Aufnahmen. Da freue ich mich drauf. Das wird sehr schön.
Ja. Gibt's denn schon einen Termin für die nächste Folge?
Ja, den gibt es. Und zwar ist es der 21. Mai. Das ist ein Freitag.
Ist ja schon bald.
Richtig. Schlecht. Richtig. Ja, kommen wir gut voran.
Dann werden wir doch bestimmt im Podcast auch wieder einen kleinen Schnipsel präsentieren dürfen, oder?
Ja.
Geil.
Wenn die Zeit gekommen ist, werde ich einen kleinen Schnipsel präsentieren.
Sehr schön. Da freue ich mich drauf.
Oh Gott. Ich müsste immer diesen Schnipsel mitbringen aus, kennst du Mac and Me?
Nee.
Das ist so ein Running Gag. Immer wenn Paul Rudd in irgendeiner Talkshow war, ich weiß gar nicht bei wem, war das bei Letterman oder so, und er hat einen neuen Film vorgestellt, hat er immer einen Ausschnitt gebracht aus Mac and Me. Das ist so ein 80er-Jahre-Trash-Schrott-Film. Und das ist halt auch irgendwann ein Running Gag gewesen, dass er immer diesen einen Ausschnitt mitgebracht hat. Und, ja.
Wie geil ist das denn? Wunderbar.
Ja, aber wie gesagt, das braucht alles noch ein bisschen. Sonst, glaube ich, habe ich gar nicht. Habe ich? Nee. Ich wollte mir auch die Mini-Epics kaufen, bestellen, aber ich habe gesehen, sie sind immer noch nicht in den deutschen Shops erhältlich. Gemein. Fies.
Ich dachte, die wären zwischendurch mal irgendwie in deutschen Shops aufgetaucht, oder?
Ja, die sind schon ewig gelistet, aber es gibt sie noch nicht.
Ach so, die sind, okay, aber man kann sie vorbestellen und
Vorbestellen kann man sie, aber ich will sie ja nicht vorbestellen. Ich will sie sofort haben.
Ja, dann bestell sie doch bei vetanz.com.
Ja, so ja, das kann ich ja nicht. Das kann ich ja nicht, denn ohne Kreditkarte ist das doof.
Ich hatte dir da schon mal was angeboten, aber wenn du nicht annehmen willst, dann ist das dein Problem, Timo.
Ich weiß, aber keine Ahnung. Es hat wahrscheinlich auch ein bisschen damit zu tun, dass die Figuren kurioserweise in deutschen Shops teilweise günstiger sind als bei Weta.
Echt?
Ich meine, es macht jetzt keinen großen Unterschied, aber teilweise schon. Bei Weta 37 noch was, ist das richtig? Erinnere ich mich da richtig?
Ja, irgendwie sowas in dem Dreh, ja.
Ja, und da in deutschen Shops teilweise hast du 35, manchmal kosten die 27. Also das ist schon ein Unterschied.
Da frage ich mich ja, wie das zustande kommt, wo doch man quasi direkt beim Hersteller bestellt und die deutschen Shops, weiß nicht, wie die das hinkriegen, dass sie da einen günstigen Preis machen können, aber gut.
Ich weiß es nicht. Ja, da steckst du nicht drin. Egal, eines Tages.
Aber dann bestelle ich lieber beim Hersteller direkt, weil da landet es bei den richtigen Leuten, ja, und dann können die weiter geiles Zeug produzieren. Da bin ich sehr supportive.
Das ist ja richtig, aber die haben ja sicher auch, wenn ich beim deutschen Händler bestelle, dann müssen die sicher auch Veta was davon zurückgeben, von dem Geld.
Ja, aber dann anscheinend nicht so viel.
Aber überleg mal, stell mir vor, du kriegst ja eine Figur mit, die irgendeine Fehlproduktion. Und wenn du dann das nach Neuseeland zurückschicken musst, hast du natürlich Unkosten. Bei dem Deutschen hast du es nicht. Und du hast vielleicht noch 5 Euro gespart, je nachdem, wo du bestellt hast. Also es gibt immer Pro und Cons.
Das Witzige ist ja, die kommen ja gar nicht aus Neuseeland, sondern das ist ein Warehouse dann in Amsterdam.
Spannenderweise. Dann ist natürlich die Frage, ja, dann musst du nur 16 oder 17 Euro bezahlen nach Holland, statt was auch immer es kosten würde nach Neuseeland. Aber gut.
Aber das Spannende ist ja, die schicken ja die Figuren auch wirklich in einem Karton jeweils und separat los, einfach um diese Einfuhrzölle und sowas einem zu ersparen. Das finde ich schon sehr, sehr cool.
Ja, das ist in der Tat sehr cool. Zavi macht das, glaube ich, auch.
Ja.
Die sparen da so ein bisschen. Nur Zavi die sind weniger beim Verpacken, weniger vorsichtig. Wie ist das, wenn man bei Veta direkt was bestellt? Wie sind die Sachen verpackt?
Also ich konnte bisher noch nicht meckern. Sind halt.
Kommen die in den richtigen Umverpackungen? Weil so Sachen sind ja extra nochmal umverpackt und dann steht der Produktname nochmal drauf.
Ja, so ein Produktname steht da nicht drauf. Sind halt ganz schlichte braune Kartons, Versandkartons, okay. Und da sind die dann drin mit ein bisschen Füllmaterial, dass die auch nicht so hin und her eiern. Also die Lieferungen, die ich jetzt immer bisher von Veta bekommen habe, und das sind ja irgendwie jetzt mehrere gewesen oder diverse, die waren alle immer super verpackt und war nie irgendwas kaputt oder so. Deswegen, also da kann man tatsächlich absolut nicht meckern.
Sehr schön.
Aber ich glaube, das ist auch, gerade wenn du halt beim Hersteller direkt bestellst, die wissen ja auch um die Wertigkeit ihrer Produkte. Und ich glaube, die verpacken das nochmal ein bisschen besser, als wenn das halt irgendein Shop machen würde. Ich glaube, ich meine, die achten auch darauf, dass das gut verpackt ist, aber bei Veta, das sind ja wirklich eher so Künstler, die das machen. Und ich glaube, da ist das dann in der Versandabteilung noch ein bisschen strenger überwacht, würde ich mal vermuten.
Ja, das ist, also ich meine, ich glaube, der größte Vorteil, den du hast, ist, dass du es am schnellsten hast. Du musst dann nicht so lange warten, weil du ja anscheinend, ja, als direkter Veta-Kunde wirst du ja dann auch quasi bevorzugt behandelt. Und die ganzen deutschen Shops haben ja anscheinend ihre Lieferungen noch nicht bekommen.
Ich weiß gar nicht, wie das mit der ersten Wave ist. Also sind die jetzt alle schon soweit ausgeliefert worden? Weil das letzte Mal, als ich bei Comic Cave, glaube ich, geguckt habe, da waren die irgendwie immer noch nicht so richtig lieferbar. Und da hieß es irgendwie, dass die wohl mit der zweiten Wave dann zusammenkommen sollen, was ich auch nicht so ganz verstehe.
Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ist auch von Shop zu Shop anders. Also ich habe halt viele, ich habe jetzt nach den neuen Figuren gesucht, aber du findest natürlich auch so Angebote mit den älteren Figuren. Mhm. Und da sehe ich ganz viele Sachen so um 26, 27 Euro. Die jetzt irgendwie so nach dem Motto, die müssen raus, die sollen weg. Also du kriegst sie schon. Du kriegst sie schon, je nachdem, wo du guckst. Ja. Einfach, du musst einfach bei Onkel Google Ghostbusters Mini-Epics eingeben und dann findest du Angebote.
Ja, mal. Ich habe die Figuren lieber früher. Da bezahle ich auch gern ein paar Euro mehr.
Ich bin da mega geduldig. Das ist. Guck mal, wenn ich jetzt mir die Figuren, die auch von der ersten Wave angucke, die wir letztes Jahr bekommen haben, heute spielt das für mich keine Rolle mehr, ob ich die letztes Jahr schon da stehen hatte. Ist ja vorbei. Und so helfe ich mir, Geduld zu haben.
Wann wird das Frühjahr eigentlich jetzt? Schon bald.
Ja, das ist Geduld mit Ghostbusters 3 gelernt. Ich habe Ewigkeiten nach dem Making Ghostbusters Buch gesucht. Jahrelang wirklich hinterher gewesen. Und das ist ja teilweise dreistellig ohne Ende, ja. Das macht keinen Spaß. Und Ich habe aber alle Geduld gehabt. Ich habe gedacht, irgendwann habe ich das und dann ist es immer noch dasselbe Buch.
Ja, stimmt.
Und so kam es dann auch. Und dann kam irgendwann ein Angebot.
Ja, ich habe es auch zufällig gefunden und habe es dann für einen Schnapperpreis gekauft.
Ja, das ist so. Meistens, wenn man da gar nicht hinterher ist und irgendwann sieht man das dann.
Ich habe es auch gerade hier neben mir liegen. Aus Gründen.
Ich habe nur Inside Story.
Okay, ich habe hier, das ist schön, dann ergänzen wir uns ja ein bisschen mit den Büchern, die wir hier liegen haben. Ich habe hier Making Ghostbusters und The Ultimate Visual History liegen. Wobei ich glaube, die Inside Story und die Visual History, ich glaube, die unterscheiden sich gar nicht so wahnsinnig, oder? Ich glaube, die Sachen, die
doch,
da drin
die
stehen,
sind schon. Bitte? Doch, die sind schon. Also teilweise ist hier im Inside Story, zitieren die sogar das andere Buch.
Ja.
Aber ich finde schon sehr, also ich finde, die Inside Story ist so ein reines Making-of-Buch, Making-of der beiden ersten Filme, wohin Visual History eher so ein allgemeines Buch über das ganze Franchise ist, mit Serien, Merchandise, Cartoons und so. Ja.
Wo wir vorhin noch im Vorgespräch über Themen gesprochen haben, die wir nochmal angehen müssen. Generell müssen wir uns mal durch die Ghostbusters Literatur so ein bisschen durchackern. Da gibt es ja auch echt viel Zeug. Sehr viel Empfehlenswertes. Und gerade auch hier Making Ghostbusters hast du mir, als wir uns kennenlernten, auch sehr oft empfohlen und so. Und ich finde es echt cool. Du hast ja halt wirklich das Originalskript hier mit drin, mit so mit Kommentaren, Anekdoten und mit Behind-the-Scenes-Kram und so. Und das finde ich halt cool, weil du dich da so ein bisschen Szene für Szene durch den Film lesen kannst.
Ja, das stimmt, ist das. Das ist die Bibel. Ich meine, diese anderen Bücher sind auch sehr cool, teilweise auch noch umfangreicher, aber dadurch, dass die thematisch breiter gefächert sind, hast du eigentlich auch ein gleichzeitig ein mehr und ein weniger an Informationen, was ein weniger an Informationen, was speziell den ersten Film betrifft. Ja, das ist, da ist schon Making Ghostbusters am besten. Allerdings ist das Cover furchtbar. Fand ich ja schon furchtbar.
Ja.
Ist nicht so schön.
Es könnte aber auch schlimmer sein. Also. Ich finde ja das wirklich von der Ultimate Visual History am schönsten, weil das ja wirklich einfach ganz schlicht nur das Logo auf schwarzem Background ist mit rotem Rahmen drumherum. Also einfach ganz, ganz oldschool und klassisch und schlicht und finde ich eigentlich mal am passendsten.
Das fände ich auch, wenn jemand nur Platz für ein einziges Buch hätte, würde ich wahrscheinlich das empfehlen.
Ja.
Weil du halt zumindest grundlegend alles hast drin.
Ich finde es auch von der Aufmachung her am ansprechendsten, also was das Seitenlayout angeht, da finde ich die Inside Story tatsächlich sieht ein bisschen plump aus manchmal, also halt diese schlichten Warnstreifen, ne, die du ja mal hast, was ja irgendwie naheliegend ist, ne, dieses Warning Caution Tape und sowas, ne, und weiß nicht, ich finde, das wirkt so ein bisschen zusammengebastelt, also ich finde es in der Visual History irgendwie da wirkt es einfach runder und ein bisschen schöner.
Ja, du merkst auch total, dass das eigentlich nicht als Buch gedacht war, sondern das sind ja diese Heftbeilagen für den Ecto 1.
Bei der Inside Story, ja, genau.
Inside Story, ja. Das ist deswegen auch die Aufteilung, also die sind sehr, sehr seltsam. Also dann hast du teilweise so drei Seiten, die sich mit irgendwas ganz Wichtigem beschäftigen und dann hast du drei Seiten über die Beleuchtung des Films und ist irgendwie sehr seltsam. Da merkt man halt wirklich dieses Heftformat, für das ursprünglich gemacht wurde. Das taugt eigentlich nicht so als Buch. Ich meine, das ist ein schönes Ergänzungswerk.
Ja, also ich glaube, zwingend notwendig ist es nicht, wenn man Making Ghostbusters und die Visual History besitzt und so. Aber weiß nicht, also wenn man halt so gern die Bücher auch im Regal stehen hat. Ich meine, das Cover ist ja an sich auch ganz cool gemacht, ne? Diese Illustration vorne drauf, also zumindest auf dem Schutzumschlag.
Ja.
Finde ich ganz, ganz nett.
Wobei ich Schutzumschläge an sich blöd finde.
Ja.
Weil die sind halt selbst irgendwie schutzbedürftig hoch 10.
Ich finde es halt auch mal so blöd, wenn das Motiv vom Schutzumschlag nicht einfach noch mal auf dem Buch selbst drauf ist. Weil es ist ja machbar. Also es geht ja. Man kann das ja auch bedrucken.
So. Ja. Dann würde mich mal interessieren, wie das Buch an sich aussieht.
Ich glaube, das ist grün, oder? Nee, schwarz mit grüner Schrift oder so. Ne?
Ja, es ist eigentlich auch schön. Also sehr simpel, aber ich bin mir nicht gerade nicht sicher, ob ich das nicht vielleicht sogar cooler finde als das verspielte Bild. Ich bin ja so ein Schlicht-Fan. Also ich liebe das Bild auch total, aber weiß ich nicht. Noch mal kaufen und dann in beiden Versionen hinstellen.
Ja, genau. Das wäre doch was. Dann sagen wir, boah, wieso, wo hast du denn dieses Exemplar mit der grünen Schrift her? Das ist ja cool. Ja, das kann ich dir für 600 Euro verkaufen. Das ist eine Special Edition.
So Convention Exclusive.
Ich finde das immer dreist, wenn man so bei eBay oder bei Kleinanzeigen so Leute hat, die irgendwelche CDs oder so verkaufen, irgendwelche Musik-CDs und dann einfach in so einer Jewel Case das Booklet einmal umdrehen und dann quasi das Bild auf der Rückseite so nach vorn packen und dann sagen Limited Edition mit alternativen Cover so. Und dann so Schweinepreise verhaben wollen und denkst du so, ey, fuck it. Wie dreist ist das?
Limited Edition ohne FSK-Flatschen.
So dreist, ey.
Oh Mann. Aber wenn du ihn doch haben willst, auf der Rückseite ist er drauf. Musst du einfach nur wechseln.
Ja, voll geil. Das ist aber nur bei dieser Special Edition, ja, ja.
Ja, ja. Bei allen anderen ist es andersrum.
Wow. Es gibt bestimmt auch Leute, die darauf reinfallen.
Ja, es gibt Leute, die auf alles reinfallen.
Das wäre cool.
Ja, es ist wirklich so.
Da muss ich das halt nicht erst umdrehen, wenn ich das gekauft habe. Das ist voll gut. Dann bezahle ich 30 Euro mehr.
Ach ja. Ja. Na, wie gesagt, von mir gibt's, glaube ich, nichts Neues. Nein, gar nicht mal. Gibt's was? Nee. Es gibt, es ist jetzt aber keine richtige persönliche News. Ich habe neulich ein Video gesehen von dem Kenner Classics Ecto 1, also Real Ghostbusters Ecto 1. Das hat irgendein Mensch aus Hongkong, glaube ich, hochgeladen. Der hatte auch Vergleichsvideos. Ich kann leider die Namen der Videos jetzt nicht sagen, weil das aus chinesischen Schriftzeichen alles besteht. Und also muss man ein bisschen suchen. Aber wer Interesse hat, mal schon so einen Vorabgeschmack und so einen Ersteindruck zu gewinnen, sucht mal danach. Gebt einfach chinesische Schriftzeichen ein in euer YouTube und Ecto 1 oder so, vielleicht findet ihr das. Der vergleicht auch das Alte mit dem Neuen dann.
Ja. Ja, ich bin mal gespannt, wenn du dein Zeug bekommen hast, dann wirst du uns ja auch einen Bericht hier liefern, denke ich. Ne?
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich werde hier einen Bericht liefern, da kommt dann auch ein Video. Das ist schon geplant außerdem. Also das volle Spektrum wird dann abgedeckt dafür.
Cool!
Ja, aber wie gesagt, keine Person. Was gibt's bei dir sonst Neues außer den Suhl?
Nix. Nichts. Wirklich? Nichts? Nee. Eigentlich.
Was macht der Oberarm?
Der Oberarm, ja, der schmerzt noch ein bisschen, aber es geht. Also es geht mir inzwischen wieder besser. Ich bin ja ich hatte ja meinen ersten Impftermin vor 2 Tagen. Und die letzten 2 Tage war ich im Delirium. Nein, ich habe mich etwas fiebrig und abgeschlagen gefühlt und hatte ein bisschen Kreislaufprobleme, aber heute bin ich wieder topfit und könnte wieder Bäume ausreißen.
Das ist sehr schön. Du hast gestern schon wieder fit gewirkt, einigermaßen zumindest.
Ich glaube, ich klang nur so. Eigentlich ging es mir immer noch nicht so geil gestern.
Aber heute ist besser.
Ich habe auch gestern echt kämpfen müssen. Ich habe ja gestern noch mit Sven, liebe Grüße, Rant a Movie aufgenommen und wir haben irgendwie 2 Stunden durchgeballert und habe auch gemerkt, so die letzte halbe Stunde, da habe ich echt gekämpft. Also da habe ich echt die Zähne zusammengebissen und danach habe ich mich hinlegen müssen, da war ich weg.
Okay. Ja, habe ich schon oft gehört. Das kann halt so passieren, so, dass man so ein bisschen fiebrig wird und so. Man muss sich das immer, die Leute haben immer Angst dann und denken sich, oh mein Gott, das ist eine Nebenwirkung vom Impfen, aber es ist ja so, dass das Immunsystem dann quasi darauf eingestellt wird und alles, wenn sich das Immunsystem umstellen muss, je nachdem, was es ist,
ja,
kann es einen halt mal auch mal einen Moment in Mitleidenschaft ziehen, aber danach weiß man, dass man halt ein Stück weit sicherer ist.
Ja, eben, zumal man ja auch vorher noch mal so ein kleines, also man muss ja dann quasi noch mal bei einem Arzt vorsprechen, der auch noch mal misst, ob man Fieber hat oder nicht, weil sonst darf man nicht geimpft werden. Und der hat das ja auch gesagt, die ersten 2 Tage ist das normal, dass man da so etwas fiebrige Erscheinungen haben kann und so. Von daher war ich ja drauf eingestellt. Also alles bestens, aber es ist irgendwie, weiß ich, also es war toll organisiert und in dem Impfzentrum, wo ich war, und das war einfach irgendwie, alle waren total nett und es war irgendwie total angenehm. So witzigerweise.
Sehr schön. Sehr schön. Ja, dann hoffe ich auch, dass ich mal bald Fieber bekomme. Ja.
Ja, ich würde es dir wünschen. Also du weißt, in welchem Zusammenhang.
Ja, ja, natürlich. Mhm. Hat jetzt mit dem Thema nichts zu tun, aber wenn wir eh gerade da sind, wenn ihr euch noch so für Impfungen so interessiert, könnt ihr mal Hoaxilla hören, und zwar die Folge Auf Impfen schimpfen. Mhm. Da wird auch so ein bisschen von seriösen Wissenschaftlern, also echten Wissenschaftlern, nicht so welche wie ich, die so psychokinetisch tun.
Geil.
Die so psychokinetisch bewandert tun, also keine Pseudowissenschaftler, sondern richtige Wissenschaftler. Da könnt ihr euch ein bisschen informieren und vielleicht auch den einen oder anderen Schrecken nehmen lassen.
Yes, sir.
Ja. Ja, das ist schön. Okay, also bist schon mal, ich glaube, ein paar Tage dauert es, dann bist du schon mal ein Stück weit in sicheren Tüchern.
Ja.
Ja, sehr schön.
Muss ja noch zum zweiten Impftermin in 12 Wochen.
Ja, wobei, ich glaube, nach der ersten Impfung bist du schon einigermaßen sicher, und das ist dann einfach nur nochmal nachlegen.
Aber das ist dann, glaube ich, auch der Moment, wo ich mich dann erst so richtig gut fühle dann, also wo ich dann wirklich, wirklich beruhigt bin und sagen kann, okay, ab ins Kino. Ja, aber ich find's spannend hier in Niedersachsen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber hier wird jetzt schon drüber nachgedacht, dass halt jetzt wieder nach und nach noch mehr gelockert wird, weil echt richtig gut durchgeimpft wird. Also man kommt echt gut voran. Die Werte sinken jetzt sehr stark. Also die sind sehr, sehr rückläufig, und also das fühlt sich gerade alles so positiv an. Das finde ich sehr schön.
Wir sind hier noch im Kreis Hochinzidenz.
Oh, okay.
Wertmäßig unterwegs. Das ist von daher, ich nehme die Lockerungsgespräche auch überall wahr. Ich finde es ein bisschen schwierig noch, weil ich in der Situation, wo sich noch nicht jeder impfen lassen kann, der will, dann zu lockern, ich bin mir nicht immer ganz sicher, ob das nicht noch ein bisschen die gesellschaftliche Spaltung vorantreibt und ob das irgendwie sinnvoll.
Ja, das ist der eine Punkt dann noch.
Ja. Auf der anderen Seite ist es halt auch, glaube ich, legal nicht wirklich zu vertreten, die Leute noch irgendwie einzuschränken, wenn sie halt geimpft sind. Aber egal, das ist ja nicht unser Thema hier. Das
Herzlich willkommen bei eurem Impfpodcast im Impfung Radio oder so.
Ja, naja, es ist bestimmt ja unser aller Leben und Alltag, von daher kann sich das hier auch mal einschleichen, aber jetzt reden wir wieder über schönere Sachen.
Ja, was ich kurz noch mal erwähnen möchte, vielleicht kann ich auch den Spot hier gleich noch mal einfügen. Ich habe gerade einen Einzugsbestätigungsdingens von Podigy bekommen. Ihr könnt uns übrigens auch supporten. Wollte ich nur mal so nebenbei fallen lassen. Bei patreon.com/spectralradio.
Hat der Spot letztes Mal gefehlt in der Sendung?
Ich glaube, ich habe den die letzten paar Folgen schon nicht mehr mit eingebaut. Ich bin mir nicht mehr sicher.
Warum?
Also ich setze den nicht mehr in jeder Episode ein, weil ich halt nicht möchte, dass der sich so abnutzt und die Leute da so automatisch rüberspringen, weil sie genervt sind. Also ich möchte da auch nicht so eine Penetranz reinbringen, weil ich weiß von mir selber, wenn ich einen Podcast höre, wo in jeder Folge an der gleichen Stelle und immer so massiv drauf hingewiesen wird, dann nervt es mich halt und ich überspring's dann immer. Deswegen möchte ich das vielleicht mache ich das jetzt auch mal so, dass ich ihn völlig unerwartet einbaue, so dass die Leute halt, wenn sie unterwegs sind, einfach gar nicht überspringen können. Dann so, nein, jetzt muss ich supporten. Ich glaube, so mache ich das, finde ich gut.
Ja, mach das. Gut. Sonst noch sind wir eigentlich mit dem Vorgespräch durch, oder? Soweit.
Ja, wir haben auch schon eine halbe Stunde totgeschlagen jetzt mit, mit sinnfreiem Gebabbel.
Gebabbel. Dann können wir in die News gehen.
Die News.
Spectral Radio News.
Jawohl. Was haben wir denn? Wir haben eigentlich nicht so wirklich Spannendes heute, muss man sagen.
Ghostbusters Legacy, oder ist es eher Afterlife, weil es ein amerikanischer Spot ist, ist in einem Spot für eine Kinokampagne zu sehen gewesen, die übrigens auch bei der Oscarverleihung gezeigt wurde. Die Oscarverleihung soll oberst langweilig gewesen sein. Ja. Weil keiner die Filme kannte, die da irgendwie abgeräumt haben.
Ja, stimmt.
Und weil es ja keine Gala war dieses Mal. Ich habe es nicht gesehen. Keine Ahnung. Früher habe ich das immer gesehen. Ich bin früher sogar ins Kino gegangen, um eine Oscarverleihung zu sehen.
Echt? Verrückt. Ja,
da habe ich noch einen Zeitungsartikel, in dem steht, der 19-jährige Kochlehrling Michel und sein Kumpel sind auch hier und gucken sich an, wie Kate Winslet abräumt. Irgendwie so in der Richtung. Und ich bin der 19-jährige Kumpel, oder? Der Kumpel.
Okay. Ja.
Um 3 Uhr morgens oder um 4 Uhr morgens sind wir dann mit der S-Bahn nach Haus gefahren, das weiß ich noch. Das war lustig. Naja, auf jeden Fall gab es einen Spot. Und das ist irgendwie so nach dem Motto, guck mal hier, die Leinwand ist zurück oder das Kino ist zurück. Tal, hast du den Spot gesehen?
Ich habe den gesehen, ja.
Und?
Ja, ist jetzt nichts Spektakuläres, aber schön gemacht. Also gerade halt, weil man die Ghostbusters Legacy-Szenen mit drin hat. Die kennt man ja schon, aber weiß nicht, ich finde es immer schön, wenn man das halt so auch mal in so einem Zusammenhang sieht, wo es halt einfach den allgemeinen Kinobesucher wieder anspricht oder ansprechen soll und das halt auch mal wieder ins Bewusstsein der Leute geschoben wird, die das schon wieder verdrängt haben oder die das immer noch nicht so im Kopf haben, wie wir in der Fangemeinde halt.
Ja, also der Spot war ganz süß. Ging so auch so ein paar Leute, die in der Kinobranche arbeiten und so. Ein paar kleine persönliche Geschichtchen, aber der Ghostbusters-Anteil war auch sehr gering.
Ja. Aber er war vorhanden und schön.
Er war vorhanden und schön, ja. Das stimmt.
Jo.
Gut.
Dann haben wir ein paar neue alte Trickfilmfolgen wieder bei YouTube. Da können wir noch mal kurz erwähnen, welche das sind. Einmal von den Extreme Ghostbusters, die Folge 12, The Pied Piper of Manhattan. Ich glaube, im Deutschen heißt sie der Rattenfänger.
Von Hameln.
Ja, nicht von Hameln. Ich glaube, die heißt nur der Rattenfänger, ja. Gehört, finde ich, nicht so zu den Top-Folgen, aber ich finde die eigentlich ganz unterhaltsam.
Ich mag die Folge. Ich habe nur den Rattenfänger als Figur nie ganz verstanden, weil er ist ja, Spoiler-Alarm, er ist ja ein Geist, der sich erst so als Geisterjäger anbietet, ja. Das ist ja wieder diese klassische Geschichte von irgendeine Konkurrenz kommt auf und ja, die Ghostbusters haben keine Arbeit mehr und er fängt halt die Geister ein, indem er halt sein Lied spielt dann auf der Flöte und die Geister ihm dann so hinterher schwirren, so wie in Hameln die Ratten. Finde ich ganz cool. Ich finde ihn auch so als Figur ganz interessant, aber ich kann ihn nicht verstehen. Was hat er für, ich meine, da gibt es diese Szene, als er beim Bürgermeister ist und sagt, so, jetzt habe ich folgende Anforderung, ich will so und so viel Geld und ich will eine große Statue von mir im Park.
Ja,
das ist so doof. Du bist ein Geist, was willst du mit Geld?
Ehrlich.
Warum brauchst du Geld? Was ist das für eine Scheiße? Ja, stell dir mal vor, eines Tages lebst du ab, du sagst dir, was ein Glück, ich hab's geschafft, weißt du, Endgame. Und dann kommst du als Geist zurück und musst du weiter Geld verdienen, oder was?
Blödsinn, ey.
Also, das ist
ich finde auch generell, dass das Design irgendwie, also gerade am Schluss irgendwie unnötig. Ich meine, dass er dieses Maul quasi im Bauch hat, wo die Geister so raus oder rein kommen. Raus und rein. Er hat eine Drehtür im Bauch. Nein, das fand ich eigentlich mal ganz cool, aber dass er am Schluss dann auf einmal sein Gesicht so verändert und wie so ein Kugelfisch aussieht, das fand ich halt einfach mal unfassbar dumm und hat dem Ganzen auch so ein bisschen den Schrecken genommen, weil ich fand den vorher schon gruselig genug irgendwie mit seinem komischen, schlanken, dünnen, schmalen Gesicht. Also.
Das stimmt. Das stimmt. Also würdest du jetzt sagen, wenn jetzt so einer, so ein Mensch kommt mit so einem Kugelfischgesicht, dann würdest du dich nicht erschrecken?
Also wenn er so wie in der Folge aussieht, wahrscheinlich eher nicht, nein.
Der arme Mann, sie müssen sich operieren lassen. Ach Gott. Ja, also hier, The Pied Piper auf Manhattan.
The Pied Piper!
Nicht auf Hameln, sondern auf Manhattan.
Jawohl.
Aber das ist natürlich die Frage. Meinst du, ist das derselbe, der auch damals in Hameln war? Ich meine, du bist ja nicht ganz weit weg von Hameln.
Richtig.
Du hast da vielleicht Ahnung.
Aber nein, da kann ich dir leider nichts zu sagen, aber ich, also das könnten wir vielleicht mal in einer Folge dazu, wenn wir mal die Folge im Fokus darüber machen, da können wir vielleicht mal drauf eingehen.
Ich habe die, das will ich jetzt aber trotzdem noch wissen. Du kennst, bist du vertraut mit der Geschichte?
Ein wenig. Ich war zumindest mal in Hameln im Rattenfängermuseum.
War der Rattenfänger von Hameln auch ein Arsch? Oder war der Held in der Geschichte? Die Geschichte ist mir nicht mehr geläufig.
Naja, der war ja der Arsch, weil die Kinder sind ja verschwunden.
Ach stimmt, er hat die Ratten rausgescheucht und dann wurde er dafür irgendwie nicht gewertschätzt oder bezahlt oder so.
Ja, wurde
dann
nicht genügend gewertschätzt und wurde ein bisschen übers Ohr gehauen und dann hat er die Kinder halt alle wohl entführt. Und es gibt in diesem Rattenfänger-Museum, das kann ich übrigens echt nur empfehlen, das war wirklich ein sehr, sehr interessantes Erlebnis. Da gibt es einen Raum, in dem quasi so die Schuhe der Kinder alle so aufgestellt sind, in so einem riesengroßen Wandregal und so. Und du hörst halt so über Tonband wird halt die ganze Zeit abgespielt, wie die Eltern nach den Kindern rufen und so. Das hat schon eine sehr beklemmende Atmosphäre. Und der war schon ein Drecksack, kann man sagen.
Faszinierend, aber das ist ja, hat er dann wieder tatsächlich eine übernatürliche Note. Also ist er vielleicht doch derselbe, man weiß es nicht.
Vielleicht ist er das, ja.
Ich finde das faszinierend gerade. Ich habe mich damit lange nicht mehr beschäftigt und jetzt über dieses Gespräch und so. Egal.
Die Folge im Fokus, wie gesagt, die würde ich gerne machen über die Episode, weil da kann man viel über die tatsächliche Legende dann noch mit einstreuen.
Gut, dann machen wir die nächste Woche und schieben den Winz ein bisschen raus. Nein, war nur ein Witz.
Ich habe gehört, dass wir uns nächste Woche einen in die Figur schütten, aber naja.
Einen in die Figur schütten vor allem. Na gut, okay. Bevor wir jetzt zu viel vorwegnehmen, dann gibt es noch eine Real Ghostbusters-Folge und zwar Xmas magst du Spot?
Xmas. Xmas.
Ist, ja.
Im Deutschen die drei Weihnachtsgeister.
Drei Weihnachtsgeister, das ist vielleicht irgendwie geläufiger hier. Ja, klassische Folge, passt jetzt nicht so ganz in den Mai rein.
Trotzdem eine schöne Folge.
Ist eine schöne Folge, ja. Haben wir darüber gesprochen in der Weihnachtssendung? Mir kommt das so vor, als hätten wir die Folge schon mal besprochen.
Ja, haben wir über die Weihnachtsepisoden, glaube ich, so ein bisschen. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Ey, wir haben schon, weiß nicht, bei fast 100 Folgen steigt man irgendwann auch nicht mehr so richtig durch, was man selber schon alles behandelt hat.
Nein, wir haben über Scrooge geredet, also mit Bill Murray. Und ich glaube, es war auch geplant, über diese Folge zu reden. Aber ich glaube, wir haben es da nicht gemacht. Ist egal, auf jeden Fall. Ja, es ist alles schon gesagt. Wir recherchieren das. Und wenn nicht, ist es halt auch so ein Kandidat für Folge der Woche. Spätestens dann wieder zur Adventszeit.
Können wir uns ja in der Tat für Weihnachten dieses Jahr vornehmen.
Ja. Ja. Gut. Gut. Das waren die beiden Zeichentrickfolgen. Und dann haben wir noch eine spannende News. Was heißt spannend, aber für die Sammler von uns.
Ja, vor allen Dingen was irgendwie noch nicht so richtig, sag ich mal, in der Ghostbusters-Fangemeinde, zumindest auf den Fanseiten, nicht so massiv durchgedrungen ist. Das habe ich nur durch Googeln gesehen.
Hast du aktiv danach gesucht?
Mhm.
Faszinierend. Ja, ich dachte, dass spätestens, wenn ich dann einen Artikel aufsetze, der ja auch wahrgenommen wird außerhalb unserer Bundesbreiten, kommt dann irgendwas hinterher, aber es hat keine von den amerikanischen Seiten irgendwie drauf reagiert.
Nee, niemand. Das ist auch irgendwie nur bei Reddit, glaube ich, gibt's, da bin ich drüber gestolpert, weil es da einen Thread gibt, weil da jemand gefragt hatte und dann eben jemand diesen Link gepostet hat und das fand ich dann ganz spannend. Willst du, soll ich?
Bitteschön, bitte.
Also, auf blissdistribution.co.uk, ein Großhandel für Spielzeug und so weiter, ist jetzt die Ghostbusters Plasma Series Figures Wave 2 gelistet. Und so richtig viel Details erfährt man hier jetzt natürlich noch nicht. Also Veröffentlichungen und so weiter, also Termin und Features und so weiter sind alles noch nicht bestätigt. Steht überall to be confirmed. Und die Barcodes sind gelistet mit Codenamen. Das wissen wir ja schon von der Fright Feature Serie zum Beispiel, von dieser neuen Kiddie-Figurenreihe. Da gab es ja auch dann, glaube ich, die waren nach Gemüse benannt oder so. Mhm. War das so? Also man kann auch nicht so richtig ausmachen, was das jetzt für Figuren sind. Interessant finde ich die Auflistung Virgo, wo ich so ein bisschen Vigo hinter vermute, was aber natürlich auch völlig, wo ich auch völlig daneben liegen kann, weil es ja eben nur ein Codename ist. Es sollen irgendwie 8 Positionen sein, aber es sind nur, wenn ich hier durchzähle, 7 gelistet. Jetzt ist natürlich die Frage, ob da irgendwie wieder noch ein Prop-Teil oder sowas kommt, was noch in die Wave zählt, aber kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen. Da das ja nicht wirklich zu der Wave immer mit dazu gezählt wird, aber zumindest ist damit wohl relativ safe, dass da, also ist glaube ich sowieso safe, dass da noch eine Wave 2 kommt und noch mehr.
Ja, also die 8. Figur, man weiß auch immer nicht, keine Ahnung, woran es liegt. Vielleicht ist es wieder ein Convention-Exclusive oder so.
Ich frage mich, gerade Idee, ob die einfach die Figur, die zusammengebaut wird, wo die Teile mit drin sind, ob die einfach mit da reinspielt. Vielleicht ist es ja ein großer Stay-Puft.
Kann alles sein. Also die 8. Figur kann ja tatsächlich diese Sammelfigur sein.
Ja. Würde ich dann nämlich mal vermuten, weil dann passt es ja wiederum, weil dann hast du ja im Prinzip 8 Figuren.
Ja. Das könnte oder es sein. Oder ist es ein Vince Clotto, nachdem wir 2 Zool haben.
Der auf 7 Figuren aufgeteilt wird.
Nein, wir haben 2 Vins, wir haben noch keinen Zool. Ja,
wir haben noch keinen Zool.
Der wird aufgeteilt, ja.
Ich weiß nicht, ob es noch einen Terrorhund geben wird. Also wenn, wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, dass der vielleicht sogar einfach als Einzelfigur verkauft wird und die Build-A-Figure vielleicht wirklich ein großer Stay-Puft oder irgendwie sowas wird. Oder ein Vigo, wer weiß.
Es kann natürlich auch sein, dass der Zool, der noch fehlt, der Terrorhund ist, der im neuen Film vorkommt. Ich meine, wir wissen nur, dass einer vorkommt. Wir wissen nicht, dass beide vorkommen. Ich weiß es wahrscheinlich, aber
das stimmt.
Es wird sich dann auch anbieten. Also wenn die Designs sich ähneln, dann ist es ja eigentlich auch egal. Dann kannst du den auch nach in der Afterlife/Legacy-Reihe nachreichen. Kannst ja dann hinstellen, wo du willst.
Ja, das ist halt sowieso die Frage, ob das nicht schon die Wave ist, die dann quasi zum Film rauskommt. Weil ich glaube nicht, dass sie jetzt so zeitnah erscheinen wird. Die wird, vermute ich mal, jetzt irgendwie, wenn wir im Sommer sind, dann werden wahrscheinlich, denke ich mal, die ersten Informationen kommen. Dann wird man die vielleicht auch vorbestellen können. Aber die werden ja mit Sicherheit dann erst so zum Herbst, Winter erscheinen. Und das wäre dann ja sozusagen dann passend zum Film. Dann könnte ich mir vorstellen, dass das eben die Charaktere zum neuen Film sind. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt lohnt, eine Wave zum zweiten Ghostbusters rauszubringen. So nochmal mit Variationen der Geisterjäger, weiß ich nicht. Das kann man vielleicht später nochmal irgendwie machen, finde ich. Aber wäre jetzt tatsächlich interessant, dann mal die neuen Charaktere als Figuren zu bekommen.
Ja, das ist immer so eine Sache. Also theoretisch ist es schon möglich, dass irgendwie alle 4 Monate mal eine neue Wave rauskommt oder so. Das machen die bei Star Wars auch. Jetzt war eine lange Pause zwischen der ersten Wave und allein der Ankündigung für eine zweite. Aber das war ja auch alles ein bisschen pandemisch bedingt oder so.
Ja.
Den Ausfall des Films.
Ja, also wir sind gespannt. Wie gesagt, mehr Informationen gibt es da noch nicht. Das ist jetzt auch noch nichts Spektakuläres. Aber zumindest, das ist der Hinweis, Wave 2 wird wohl 8 Figuren sozusagen umfassen und eine wird vermutlich dann eine Build-A-Figure wieder sein, was ja Sinn macht, weil bei Hasbro das ja eigentlich inzwischen auch so gang und gäbe ist, bei den ganzen Marvel-Sachen und so, da hast du ja auch immer, das ist eigentlich bei allen Herstellern, die so, sag ich mal, Actionfiguren für den Massenmarkt so machen, dass sie diese Build-A-Figure-Sachen dabei haben, weil es ja einfach ein Anreiz ist, dass man sich eine ganze Wave dann kauft, ne?
Mhm. Ja. Das mag sein. Also, mal schauen, was kommt. Hauptsache, es kommt was. Es ist jetzt, wir sind jetzt gerade in so einer Zeit, wo noch nicht, es läuft alles noch nicht so richtig wieder, aber man kann es schon so absehen, dass sich Sachen tun werden. Das ist ganz spannend.
Ja, finde ich auch.
Also, man ist noch nicht gehypt. Man ist noch in so einer Vorphase.
Ja, also man weiß, hey, da kommt was und irgendwo freut man sich auch drauf, aber wie du schon sagst, so dieser richtige Hype, der ist halt noch nicht so da, ne? Also, aber ich denke mal, Das, die Frage ist ja auch, was erwartet uns noch so zum Ghostbusters Day, der jetzt auch immer näher rückt, und was hat Sony sich da überlegt? Und mal gucken, bin gespannt.
Ja, bin gespannt. Die letzten 2-3 Jahre hieß es immer, da wird aber was Tolles passieren. Und das waren immer Enttäuschungen.
Ja, mal gucken, vielleicht wird es ja diesmal ein bisschen cooler jetzt, wo man näher an den Film rückt.
Ja, mal schauen. Ghostbusters im Juni, Juli, August, September, Oktober, November. Der ist immer noch 5 Monate von dem Filmstart entfernt.
Das ist nichts. 5 Monate ist nichts, wirklich.
Also, nein, es ist nichts, aber es ist verdammt weit, um jetzt schon PR zu schalten im Voraus.
Aber ich find's so irre, also du merkst ja, die Leute sind einfach ungeduldig. Ja, hoffentlich kommt der Film jetzt bald. Und du denkst dir so, ja, ich meine, jetzt sind wir im Mai. So schon. Das war irgendwie echt so einfach durchgerast und weiß ich nicht. November, finde ich, ist so einfach so greifbar. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich sehe das total entspannt irgendwie gerade.
Für mich ist er noch ganz weit weg. Aber was nichts Schlimmes ist. Es ist nicht schlimm. Weil ich hab's nicht eilig, den Sommer hinter mir. Ich möchte einfach den Sommer genießen.
Das kann ich verstehen, ne?
Ja, und es ist ja, das heißt ja nicht, dass ich auf den Film verzichte, denn das bringt ja die Zeit vor dem Film mit sich, dass man sich darauf freut und dass man dann so nach und nach wieder angefixt wird mit Dingen, an denen man sich schon mal irgendwie euphorisch hocharbeiten kann, sozusagen.
So ist es.
Ja. Nun gut,
dann würde ich sagen, wir haben heute ein recht umfangreiches Thema der Woche, deswegen start mal durch, oder?
Ja.
Thema der Woche.
Wuff, wuff.
Bark, bark.
Hier sind die Wauzis, keiner hat uns lieb.
Ja, oh, so gemein, das ist so fies.
Die Wauzis.
Hast du einen gehabt? Ich weiß, du hast mir das erzählt, aber ich.
Ja, kenn ja, das mein Bruder nicht. Und ich, wir hatten jeweils einen.
Ihr habt beide einen gehabt.
Ja, und wir haben auch diese Papp-Hundehütten-Verpackung, die haben wir aufgehoben. Ich meine, die musste man ja so ziemlich auseinanderrupfen, damit man die Viecher da rauskriegt, aber wir haben die dann halt so ein bisschen mit Tesafilm geklebt und haben die dann so dahingestellt. Und da kamen die Hunde dann auch alle nachts dann immer rein. Die haben dann darin geschlafen.
Sehr schön. Ich wollte mal einen haben, weil die mir so leid getan haben, aber ich habe keinen bekommen.
Die waren
süß. Das ist so gemein. Oh, ich erinnere mich noch. Oh, das waren so goldgüldene Zeiten.
Ja.
Ja, heute also Wauzis.
Ja, die Wauzis in der pervertierten Form, sagen wir es mal so, oder?
Ja.
Die Terror-Dogs oder Terrorhunde, wie sie zumindest im Fandom genannt werden, im Film selber ja nicht wirklich.
In der Zeichentrickserie sagt Winston Terrorhund. Ein Terrorhund, den habe ich lange nicht mehr gesehen.
Ja, ja, verrückt.
Aber gut, ja, wir werden mal schauen. Für mich gilt nach wie vor die Bezeichnung Brüllhund. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich die gesehen habe, oh, das Gebrülle und Gebrülle und ach, schon so ein bisschen dievenmäßig, so ein bisschen wie der T-Rex in den Jurassic Park oder World-Filmen. Immer wenn die Kamera drauf hält, das ist so, I'm the motherfucking T-Rex.
Also, was mir zuerst immer einfällt, wenn ich das Wort Terrorhund höre oder einen sehe, ist immer, süßes Hundchen, süßes kleines Schnuffelein, ich habe bestimmt aber noch einen Hundekuchen.
Ja.
Und schlechtes Stop-Motion, aber lassen wir das. Komm.
Ich finde, es gibt zwei Stop-Motion-Einsätze, die ich nicht gut finde. Und das ist einmal, wenn der aus dem Schrank gesprungen kommt, weil du siehst, dass der reinkopiert wurde. Wobei ich da die Stop-Motion an sich gar nicht so schnell. Und dann haben wir ja schon oft drüber geredet, dieser Einsatz, in dem, als er über die Straße springt.
Ja, genau.
Und da habe ich auch jetzt in Vorbereitung gelesen, also ich nehme an, wir müssen ja jetzt nicht Punkt für Punkt, sondern das vermischt sich ja auch ein bisschen.
Ja.
Da habe ich in Vorbereitung gelesen, dass das tatsächlich auch daran lag, dass keine Zeit mehr gehabt haben. Das heißt, die haben zuerst diese Sequenz gedreht, also von der Straße, wo Louis über die Straße rennt. Und Monate später, als die Effekte dann quasi reinkopiert werden sollten, haben sie festgestellt, hey, das Filmteam hat überhaupt die Measurements von der Straße überhaupt nicht genommen. Also die Wenn einem Maße. Das deutsche Wort. Die Maße, genau. Das muss, hätte ja alles abgemessen werden müssen, damit man dann später die Sequenz mit der Stop-Motion-Puppe quasi im selben Winkel dann reinkopieren kann und alles. Und dann mussten die dann nochmal dahin fahren und haben das irgendwie so einigermaßen hinbekommen und hatten dann aber auch noch Probleme mit, also die Stop-Motion-Puppe, die ist nicht per Hand immer so ein bisschen bewegt worden, sondern das war so eine Maschine, die dann immer so ein Stück weit. Stop Motion, ich weiß nicht, für die Leute, die es, ich glaube, jeder weiß, wie Stop Motion funktioniert. Ja. Das ist halt, du nimmst halt ein Filmbild auf, bewegst die Puppe ein ganz kleines Deut und dann nimmst du wieder ein Filmbild auf. Also, das ist unglaublich zeitaufwendig. Ja. Das ist, ich meine, jeder hat ja schon Nightmare Before Christmas gesehen, wo Stop Motion irgendwie so megamäßig eingesetzt wurde.
Ja. Das sind auch diese Tim Burton Stop-Motion-Sachen, so Nightmare Before Christmas, Corpse Bride oder Frankenweenie.
Corpse Bride, Frankenweenie.
Sind fantastisch. Aber
auch früher schon ganz, ganz tolle Stop-Motion-Sachen. Ray Harryhausen war ein Stop-Motion-Meister. Das ist natürlich auch alles optisch halt in seiner Zeit verwurzelt, aber man muss es halt auch dementsprechend beurteilen. Damals war das beachtlich. Ja, und die hatten halt das Problem, dass sie halt keine Zeit mehr so richtig hatten, die Sequenz so schön fertig zu bekommen. Und die Maschine, die die Puppe bewegt hat, die hat noch ein bisschen Stress gemacht. Die hat immer gedroht, die Puppe ein bisschen zu zerreißen. Und da mussten sie rumtricksen. Und man sieht halt ganz krass, wie der halt ja nicht so schön einkopiert ist.
Ja,
also,
leider.
Ich nehme ja die Effekte immer in Schutz, aber dieser eine Shot ist halt auch immer so ein Aushängeschild dafür, dass halt auch nicht alles Gold ist.
Ich finde es wirklich in der Szene, wo er eben aus der Tür rausspringt, aus der Louis gerade flieht. Ich finde, da merkt man ja am meisten, dass das einfach gar nicht passt, weil das auch man da auch merkt, dass die Lichtverhältnisse nicht so richtig berücksichtigt werden konnten. Normalerweise wird das ja auch so ein bisschen reingearbeitet. Und ich finde, an der Szene sieht man am meisten, dass die wirklich nicht so viel Zeit hatten, weil der Hund sich ganz unangenehm abhebt von dem Rest des Flurs.
Das ist auch so ein bisschen, glaube ich, der Fluch von HD-Content, den wir heute haben. Das sind so auch, Sachen, ja, die man früher nicht so gesehen hat. Gerade auch diese weißen Linien um die Puppe herum.
Ja.
Wenn das da irgendwie. Wobei bei der Sequenz hast du noch den Vorteil, dass die irgendwie so ein Sekundenbruchteil ist. Mhm. Und wir haben es halt schon tausendmal gesehen, da achtet man dann irgendwie ein bisschen mehr drauf. Aber die Sequenz, wo der da über die Straße springt, ist halt echt leider nicht so schön. Es gibt ganz viele, im Audiokommentar sagt Ivan Reitman ganz viel, oh Gott, hier, das ist ein schlechter Effekt, das ist ein schlechter Effekt. Und ich denke mir, ja, die sind gut genug, aber diesen kann ich halt schlecht in Schutz nehmen. Was ich total liebe an Stop-Motion, wobei du auch siehst, dass es Stop-Motion ist, aber das ist ja grundsätzlich erstmal nichts Schlechtes, ist auf dem Dach, wenn Dana und Louis verwandelt werden zu diesen Hunden und die Ghostbusters kommen aufs Dach und der eine Hund guckt seinen Kopf so und im Hintergrund gehen so Blitze runter und das finde ich ist sehr schön. Du siehst auch, dass es Stop-Motion ist, aber ist halt stimmig.
Ja.
In dem Moment, wo es stimmig ist mit dem Umfeld und nicht so schlecht reinkopiert, ist es wieder was anderes. Ne?
Ich glaube, da liegt es aber auch stark daran, dass der Fokus in dem Moment ja gar nicht auf den Hunden selbst liegt, sondern einfach auf diesem großen Portal und Gozer, der da raustritt und so. Und du hast ja
noch nicht,
einfach
noch nicht. Direkt vorher. Du siehst, die Ghostbusters kommen so
verwandeln,
hoch.
Oder wie?
Als die sich verwandeln, die Ghostbusters kommen raus und du siehst halt erstmal nur diese beiden Hunde.
Ach so.
Und der eine Hund wirft seinen Kopf so rum und guckt dann irgendwie zu den Jungs so rüber.
Ach, das
und brüllt.
Du? Hm.
Und aber dadurch, dass du halt das Bild stimmig hast, ich meine, du hast diese Stop-Motion-Puppen, du hast den Hintergrund, der ja ein Matte-Painting ist, der ist gemalt, du hast das Set, was ja auch irgendwie im selben Größenverhältnis wie die Stop-Motion-Puppen ist. Und dann ist das in Ordnung, auch wenn du siehst, dass es Stop-Motion ist. Aber es ist halt stimmig.
Aber ich finde auch generell die Szene, wo sie dann auf diese, auf die Sockel dann springen so und dann hinterher von Gozer gestreichelt werden. So. Ich meine, da sind es ja dann Puppen,
das
also
die Puppen, ja.
Animatronics in dem Moment, aber halt diese Stop-Motion, wo sie dann da drauf springen, das finde ich auch nicht so schlimm. Weil, wie gesagt, der Fokus da in dem Moment nicht so sehr auf den Hunden liegt und da ja auch ganz viel im Bild passiert, was sich ja so ein bisschen von ablenkt. Also das haben sie, finde ich, ganz, ganz clever in Szene gesetzt.
Hm. Ja, das ist auf jeden Fall so. Also ich finde es schade, es hat mich mal interessiert, was da rumgekommen wäre bei diesen etwas schlechteren Tricks, die vorher im Film zu sehen sind, wenn sie ein bisschen mehr Zeit gehabt hätten. Ja.
Ja.
Das ist jetzt was Jason nicht passiert ist mit dem neuen Film.
Das, ja, allerdings.
Mit der Zeit knapp war.
Aber ich finde ja auch, das sind Sachen, die den Film gar nicht irgendwie abwerten oder so. Das ist ja trotz allem, was ich meine, man guckt das und denkt sich in dem Moment, ja, okay, sieht nicht mehr so gut aus, ist halt nicht gut gealtert, so auch irgendwo, aber es ist okay, weil es gibt zu viel gute Effekte in dem Film, die immer noch echt gut aussehen.
Ja, das ist so. Ich, wie gesagt, also ich finde auch grundsätzlich, wenn du jetzt siehst, dass es ein Effekt ist, das an sich erstmal nichts Schlechtes. Weil wir wissen sowieso, ich kann auch einen Computereffekt sehen.
Ja, ja klar. Und
wenn logisch. Irgendein Mensch was macht, was menschlich nicht möglich ist, dann weiß ich, okay, es ist ein Computer. Aber wenn es halt, in die Atmosphäre des eigentlichen Films und in das Sujet und in das Drumherum reinpasst und in dieser, also auch eine stimmige Welt ergibt, so wie das halt damals bei diesen Harryhausen-Filmen war, wo einfach alles Stop-Motion animiert war. Oder ja, bei Nightmare Before Christmas ist das in Ordnung. Oder bei Ghostbusters halt auch, wo der überwiegende Teil, es ist ja alles handwerklich gemacht, ist ja alles analog quasi. Und da hast dann halt so ein 2, 3 Ausfälle, ich meine.
Ja, das ist okay. Also.
Ich finde, der Film hat immer noch das Glück gehabt, dass die schlechten Effekte bis auf diese Sequenz über die Straße zum Glück immer nur so ganz kurze Momente sind. Ich meine, auch als Dana den Kühlschrank aufmacht und du siehst diese Puppe, die dann einfach so ihrem Bäh und hinten drin klebt eine Glühbirne. Auch das ist so im letzten Moment am Ende noch gemacht worden. Aber es ist halt ein kurzer Moment. Und
ja, eben.
Nicht so schlimm.
Das sind ja auch Sachen, die bemerkst du ja gar nicht, wenn du es zum einen nicht weißt und wenn du nicht genau Frame für Frame das irgendwie oder Standbild für Standbild untersuchst. Also mir ist das halt, bevor ich das irgendwie gelesen oder gehört habe, dass das halt eine Glühbirne im Maul ist, habe ich da nie drüber nachgedacht. So, oder es ist mir nie aufgefallen, dass das einfach irgendwie so ein ja, ich will nicht sagen billiger Effekt ist, aber irgendwie halt schon budgetmäßig gemacht ist, sagen wir es mal so. Ne? Also weiß nicht, ich finde, das hat immer noch seinen Effekt und ich finde, sieht auch immer noch gut aus.
Ich finde auch, der Vorteil ist halt, das ist eine übernatürliche Welt. Und du kannst eigentlich nichts von dem, was wir so kennen und drauf anwenden. Vielleicht hast du als Kind da irgendwie mehr Glück, weil du noch nicht diesen erwachsenen Zynismus hast. Heutzutage, wenn du so einen Effekt siehst, sagst du, okay, ist eine Glühbirne im Maul. Als Kind habe ich gedacht, okay, wenn der seinen Mund aufmacht, dann ist dann eben was so leuchtet.
Ja. Ja, es ist halt ein Geist, das ist was Übernatürliches, ne? Also.
Das gehört halt zu dieser geisterhaften Spezies.
Ja.
Ja? Damals habe ich mich noch anders ausgedrückt, aber das hätte man dann halt so hingenommen. Und ich finde, das kann ich als Erklärung immer noch anwenden. Ja. Ich meine, es sei denn, ich will mir den Film halt kaputt machen, dann kann ich dann auch. Ich bin kein Fan vom Nitpicking. Da gibt es andere Filme für, die sich anbieten. Keine Ahnung. Und dann kann man Schläferz machen.
Ja, ich weiß nicht, ich habe ja schon öfter mal fallen gelassen, dass ja Man in Black International auch so ein schönes Beispiel für einen modernen Film ist, der einfach die schlechtesten CGI-Effekte hat, die man in einem Blockbuster überhaupt nur haben kann, wofür sich eigentlich die Macher und die Studios echt richtig schämen müssten. Ja, also, aber naja. Ja, das war's für heute.
Nein, mir ist da noch was eingefallen, das will ich auf die Liste schreiben.
Ach so, okay. Bei den Effekten müssen wir ja noch beachten, also wir haben es ja schon erwähnt, also es gab ja nicht nur Stop-Motion-Effekte, sondern eben auch richtige animatronische Puppen.
Ja.
Und da gab es ja zum einen die, bei denen eher die Gesichter, also das Maul und so weiter, bewegt werden konnten. Und dann gab es ja auch noch die Varianten, die quasi nur den Körper bewegen konnten, also wo die Mimik dann nicht ausgeprägt oder irgendwie mechanisch zu bewegen war.
Ja, wobei ich da jetzt auch gar nicht wüsste, wo großartig die großen Puppen bewegt würden. Also ich habe da immer nur das Maul aufgehen sehen und dass die Köpfe sich ein bisschen bewegen. Gerade wenn die, das hieß ja auch, immer wenn es eine Puppe ist, sitzt er da rum. Wenn er aus dem Schrank gesprungen ist, dann sitzt er dann irgendwie in den Scherben, in den Trümmern, die er angerichtet hat. Dann kommt er rausgesprungen auf den Gang und sitzt auch wieder nur so. Und die Nachbarin kommt raus. Oh!
das ist auch so geil. Das ist, oh.
Und dann später auf dem Großerdach sitzen sie dann auch, als sie dann Puppen sind. Ja, das ist. Wollen wir mal generell über das Design reden?
Oh ja, bitte, weil da hätte ich schon einen Vorschlag, wie man da einsteigen könnte, weil die erste Erscheinungsform finde ich noch ganz, ganz, ganz spannend, weil zuerst sind es ja eigentlich nur Steinfiguren und die Art und Weise, wie sie dann halt quasi zum Leben in Anführungszeichen erweckt werden, finde ich immer wieder beeindruckend und so toll in Szene gesetzt, wie sie quasi einfach in diesen Steinfiguren so drin sitzen quasi und dann raus, also so Teile rausbrechen, dann siehst du erst so die Pfoten, die Krallen und dann so die Augen, die dann durchleuchten, das finde ich immer noch total, das hat immer noch einen geilen Effekt. Und ich finde, das greift auch so ein bisschen was auf, was zumindest ich als Kind immer so im Kopf hatte. Wenn ich so auf irgendwelchen, so gerade im Braunschweig, wo ich ja groß geworden bin, haben wir ja auch viel Altstadt und so. Und da gibt's dann ja auch oft mal so Steinfiguren und sowas. Mhm. Und da habe ich als Kind immer so ein bisschen Angst vor gehabt, weil ich eine sehr ausgeprägte Fantasie hatte und mir immer dachte, da lebt irgendwas drin oder so. Und das habe ich, weiß nicht, ob das durch Ghostbusters vielleicht auch ein bisschen forciert wurde, aber ich finde, das spielt auch so ein bisschen mit so einer kindlichen Angst, die man hat, diese Urangst, dass man so Stein-Gargoyles und sowas, ne, dass sie so lebendig werden können und so. Und das finde ich halt cool, weil das greift das auf und macht daraus halt wirklich diese Schreckenswesen.
Ja, das ist ich glaube, das ist auch wirklich so eine kollektive Kindheitsangst, weil wir einfach als Kinder viel Fantasie haben. Mhm. Es kommt ja irgendwo her. Ich meine, du hast ja selbst schon gesagt, Gargoyles, die Gargoyles-Serie spielt ja auch damit.
Stimmt, ja.
Und ich finde es immer witzig, wenn ich so Sachen lese wie, du siehst ja gerade auch bei alten Gebäuden oft diese Verzierungen und dann irgendwelche dämonischen Fratzen und Teufel und so. Und wenn man sich dann irgendwie mal so die Hintergründe anschaut, und das sollte ja irgendwie böse Wesen abhalten oder erschrecken, ist schon irgendwie kurios. Ja. Weiß ich nicht. Hätte für mich wahrscheinlich irgendwie so den entgegengesetzten Effekt gehabt oder auf mich.
Ja.
Ich denke mir, in so ein Haus will ich gar nicht reingehen. Aber ich bin kein böser Dämon, ich bin ein kleiner Junge. Aber es ist schon schön, ja. Das auf jeden Fall. Kleine Trivia. Habe ich gelesen, Vorbereitung, da gibt's ja diese Sequenz, wo du siehst die Tatze vorne, die bricht auf und dann kommt die echte Tatze raus. Und das wollten sie drehen und Ivan Reitman sagt, los. Und dann sind die da nicht durchgekommen. Na, die Puppe ist nicht durchgekommen.
Ja.
Weil irgendein Schlaumatz das aus Zement gegossen hat.
Super.
Das ist großartig. Ja. Nee, sehr schön. Ach, die ganze Sequenz ist sehr atmosphärisch, auch sehr schön mit der Musik und so. Ich liebe das. Ich liebe das. Großartig. Die Designs der Terrorhunde selbst so ein bisschen in die Vergangenheit gehen. Vielleicht auch so ein bisschen, ich habe nur eine kleine Anekdote zu der Geschichte der Terrorhunde.
Ja, bitte.
Also, die haben immer so ein bisschen mit Hunde gespielt, mit der Idee die Bezeichnung Terrorhunde wurde auch erst sehr wörtlich genommen. Es sollten erst tatsächlich hundeartige Kreaturen sein, also ja, übernatürliche Wesen, die sehr viel mehr nach dem aussahen, was wir als Hunde verstehen. In einem ganz frühen Skript war die Idee, dass Zul und Vince Flüchtlinge sind aus einer anderen Dimension, die vor Goza fliehen und die Form von Menschen annehmen, um dann halt quasi die Hilfe der Ghostbusters in Anspruch zu nehmen. Das hat man sich zum Glück wieder anders überlegt.
Ja.
Und als das dann dämonische Hunde werden sollten, da haben sie dann zuerst halt mit allen möglichen anderen Designs gespielt. Also da gab es Designs von tatsächlich verrotteten Hundekadavern.
Die habe ich ja auch.
Der eine war eher so ein bisschen schlank und ich will jetzt nicht sagen elegant, weil er war trotzdem verrottet. Der andere war ein bisschen clumsy und ein bisschen goldig, weil es sollte dann der Louis Tully Hund werden, der ja ursprünglich noch von John Candy gespielt werden sollte, da war irgendwie, hat sich designmäßig, haben sie sich da ein bisschen angelehnt. Und dann haben sie noch mit allen möglichen Sachen gespielt, auch mit süßen. Also sie wussten nicht, wo geht die Reise hin? Soll das jetzt eher lustig sein? Soll das jetzt eher schaurig sein? Also da haben sie Designs gehabt mit Hunden, die mit langen Haaren hatten und hat eine Weile gedauert. Mitunter gab es Designs, die irgendwie nach Drachen aussahen.
Mhm.
Und dann ist das alles ein bisschen zurückgerudert, ein bisschen schlichter geworden. Und es, ja, endete dann bei dem bekannten Design.
Sehr, sehr.
Was wahrscheinlich auch in der Umsetzung einfacher war als einige der extravaganten.
Ja, ich denke auch. Sachen. Also gerade dieses, dieses, was so ein bisschen wie diese verrotteten, echten Hunde aussehen sollte. Ich glaube, das wäre schwierig umzusetzen gewesen. Hat mich auch so ein bisschen an Friedhof der Kuscheltiere erinnert.
Ja.
Und was ich übrigens auch spannend finde, ist das Design im Making Ghostbusters, sieht man das auf der Seite mit den Konzeptskizzen ganz links oben, das so ein bisschen aussieht wie eine Mischung aus Dinosaurier und Stachelschwein. Also
ja.
Und ein bisschen Hammerhai mit drin, so vom Kopf her. Also das sieht ja völlig absurd aus. So. Keine Ahnung, wie man das hätte umsetzen wollen. Und rechts nebendran, das sieht ja dann fast schon wieder aus wie so ein Elefant mit einem Schweinekopf, hätte ich jetzt gesagt. Und darunter hast du dann noch ein Design, das sieht dann wieder fast so ein bisschen Werwolf meets Eisbär aus. Also,
das ist dieser Hund, der auch so am Rennen ist, oder? Und dann die Zunge raushängt.
Genau. Also, da sind Sachen bei, wo du merkst, okay, das geht schon mehr so in die Richtung. Dann sind Sachen völlig absurd. Das Drachendesign finde ich völlig daneben, weil das hat auch nicht mehr auch wirklich was mit dem Hund zu tun. Also, dann hast du ja ganz unten drunter die finale Skizze, die ja dann tatsächlich sehr stark an den finalen Terrorhund erinnert, wie wir das im Film sehen, der aber noch so ein bisschen dicker war, ein bisschen froschmäßig aussah auch.
Mich erinnert es ein bisschen an eine Spinne, diese finale.
Findest du?
Von den Augen her.
Ja, doch, die Augen. Ja. Ja, der Rest finde ich eher nicht so, aber ja, die Augen, das könnte so ein bisschen von einer Spinne inspiriert sein. Ne?
Ja, es ist auf jeden Fall. Ja, aber es ist interessant zu sehen, wie viel Designideen und generell Ideen und generell Ideen. Ich merke schon, heute ist Sprechen nicht so ganz meins.
Da macht doch nichts, wir sind doch nur im Podcast.
Also wie lange das dauert, bis man dann so eine finale Idee findet und dann halt auch viel Extravagantes auf den Weg kommt und dann auch wieder verworfen wird. Ja. Und ich denke mir gerade bei diesen etwas spezielleren Geistern, dem Drachen und dem Eisbärenhund oder was das da sein soll und dem Dinosaurierhund und das sind vielleicht Sachen, die damals ganz eindrucksvoll ausgesehen hätten, aber die wahrscheinlich, weil sie ein bisschen aufwendiger gewesen wären, heute nicht so gut gealtert wären vielleicht. Also dadurch, dass das auch so simpel gehalten ist mit dieser glatten Oberfläche, die der Hund jetzt hat, ich glaube, da ist irgendwie viel gewonnen. Wenn du dann irgendwie nochmal Fell hast und ja, nochmal extra Details und so und ist vielleicht ein bisschen schwieriger. Weiß nicht.
Da würde ich auch gerne mal so ein bisschen in die Tiefe gehen, weil das gerade auch so zum Design und Erscheinungsbild auch passt. Gerade wo du das sagst mit dem Fell und so. Ich finde, dass das ganz wichtig ist, dass das Fell fehlt und dass man merkt ja trotzdem, der Terrorhund in der finalen Erscheinung ist ja trotzdem irgendwo vom Körper und so her, erkennst du ja schon den Hund. Ne? Also es ist ja schon eine typische Hundestatur oder zumindest vom Körperbau her, erinnert es halt sehr stark an einen Hund, auch vom Maul her. Und ich finde es immer interessant, weil es ist ja wirklich, das Konzept der Terrorhunde ist ja einfach so eine pervertierte Version von einem Hund. Ein Hund ist ja an sich immer was man einfach mit dem treuesten Freund des Menschen verbindet. Ein Hund, den möchte man streicheln oft und, also du nicht. Aber, weiß nicht, ein Hund hat ja eigentlich immer so ein oft ein friedliches Erscheinungsbild und ist immer mit einer Loyalität dem Menschen gegenüber verbunden, so. Und das finde ich halt interessant in Ghostbusters, dass die Terrorhunde eigentlich genau das Gegenteil sind. Die Erscheinung ist total schrecklich. Man möchte dieses Vieh einfach nicht streicheln nehmen, weil es kein Fell hat und einfach so diese nackte, gepanzerte Haut hat, also die man sich halt wirklich echt unschön vorstellt, wenn man es berührt. Und dann diese Hörner und diese leuchtenden Augen, also du hast halt nicht diese typischen treuen Hundeaugen so, die einen so angucken, weißt du, wenn sie ein Leckerli haben wollen oder spielen wollen, wo man halt denkt, auch Mensch, süß, sondern es ist halt wirklich einfach gruselig. Also ich finde, das ist einfach dieses Konzept vom Hund genommen, von einem treuen, süßen Tier und einfach komplett auf den Kopf gedreht so. Das finde ich spannend daran, dass man das einfach richtig überzogen hat.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Es ist nicht mehr der beste Freund des Menschen. Es ist jetzt der beste Freund des Gozer.
Ja, genau. Und da finde ich es halt auch passend, dass es auch, dass die Viecher nicht so absurd wirken wie jetzt zum Beispiel ein Slimer. Das auch, glaube ich, gerade dafür dienlich ist, dass du einfach viel mehr Angst vor diesen Tieren hast. Slimer ist halt einfach putzig so. Den fand ich auch früher halt nie gruselig oder so. Das ist halt nicht so, wovor man jetzt doll irgendwie eigentlich Angst hat, wenn man den Film guckt. Aber die Terror Dogs, die sind halt einfach furchterregend.
Vor allem sind sie auch physisch und können physischen Schaden an. Ja. Slimer fliegt durch die Wand, ja, und dann hinterlässt er nur so eine kleine Schleimlache. Aber der Terrorhund knallt dir durch die Tür und macht alles kaputt und ist halt auch in der Lage, tatsächlich physischen Schaden anzurichten.
Ja, und der kann ja offensichtlich auch die Umgebung massiv negativ beeinflussen, wenn wir an die Szene in Danas Apartment denken, ne? Wo der Sessel quasi, also wo die Arme aus dem Sessel rauskommen und so weiter, um sie zu Suhl zu bringen.
Ja.
Da merkst du auch, dass sie einfach auch die Umgebung generell zu was Bösem machen können.
Aber es sagt ja auch Peter, Suhl war ein Demigott, tralalala, und Suhl war der Günstling von Großer, aber ein Demigott, das ist ja schon quasi die nächste Stufe zum Gott, also der hat dann schon tatsächlich einiges drauf auf dem Kasten. Ja, das ist sehr, sehr, sehr cool. Wo schreibe ich das hin? wo wir gerade von Demigod, ich bringe das jetzt einfach jetzt rein. Wir haben ja damals die Comicreihe besprochen von 88 MPH Legion.
Mhm.
Und die haben ja tatsächlich auch eine Ongoing-Serie vorbereitet. Da gab es immer schon, die ersten Cover waren auch schon angekündigt und alles und die ersten Plotpoints und so. Und dann haben die ja die Firma in den Sand gesetzt und ging nicht weiter. Und da war aber auch für Heft 4 oder 5 geplant, dass, ich glaube, Suhl zurückkommt. Warum, weiß man nicht. Wir haben das ja nicht lesen können. Und gleichzeitig wäre ein anderer Gott gekommen, und zwar Ahriman. Und Ahriman ist irgendwie aus dem ich glaube, hinduistischen oder so. Das ist irgendwie auch so ein Gott der Zerstörung oder des Weltenwandels, also wieder sowas ganz Kolossales.
Mhm.
Und das Cover konnte man schon sehen. Und du hast halt gesehen, wie sich so ein schwarzer, sehr schlichter, aber trotzdem sehr unheimlicher Ahriman mit dem Suhl quasi im Clinch. Also wie waren sie sich gerade am Betteln? Das sah unglaublich geil aus. Das hätte ich gerne gelesen. Weil der Comic natürlich auch damals andere Möglichkeiten hatte als der Film mit seinen erdgebundenen Effekten, die damals nur so möglich waren. Das hätte ich cool gefunden.
Ja, das hatten wir, glaube ich, auch in der Folge, wo wir über Legion gesprochen haben, schon gesagt. Eigentlich ist es rückblickend sehr schade, dass die nicht die Möglichkeit hatten, da noch mehr draus zu machen. Also, dass da nie eine richtige laufende Heftserie draus geworden ist, weil da gab es auch viele Ideen und Konzepte, die hätte ich einfach sehr gern gesehen. Da steckte so viel, auch in dieser Legion-Miniserie, so viel Potenzial drin. Also, das wäre cool geworden. Gerade auch Ray, fand ich, hat man ja echt durch diese Geschichte mit Michael Dreverhaven einfach so viel Background gegeben, auch irgendwie noch so eine leicht depressive Komponente irgendwie, also das hätte ich gerne noch ausgearbeitet gesehen in den nachfolgenden Geschichten.
Ich auch. Also da wird mich echt eine alternative Dimension reizen, wo das alles erschienen ist. Ja. Aber diese Geschichte vor allem, das hätte ich da, ich stelle mir das toll vor, die führen dann einen neuen, so funktioniert Fanservice, es ist eigentlich auch nur billig, aber die führen einen neuen Bösewicht ein, so einen neuen Gott, der großen Schaden anrichtet und dann kommt so ein Suhl um die Ecke und macht den fertig. Das ist das Godzilla-Prinzip. Ja, das ist wunderschön. Ich mag das. Vielleicht schreibe ich irgendwann mal nochmal den Schreiberling an. Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber lässt sich rausfinden. Vielleicht kann der mir ja was verraten. Ich meine, der ist ja jetzt nicht mal in Verträge gebunden und raus erscheinen wird das auch nicht mehr. Man kann es ja mal probieren. Es würde mich interessieren. Ich glaube, ich mache das. Ich glaube, ich mache das heute noch.
Ja, mach mal bitte.
Ich frage den. Ich will wissen, du erzähl mir ein bisschen was. Ist jetzt 15 Jahre her.
So, gut. Wurscht.
Kleiner Abstecher in die Welt des Was-wäre-wenn-Comics. Terror-Dogs im Film. Suhl und Vince. Was sind Terror-Dogs-Effekte? Ich finde, das ganze Prinzip von Suhl und Vince, die ja Torwächter und Schlüsselmeister sind, Oder sagt man heute Torwächterin? I don't know. Haben die Amis irgendwie leichteres Spiel?
Gatekeepers.
Das ist schön, weil es hat auch so ein bisschen was von versteckter Sexualität, die zutage kommt. Es ist so wieder so ein Sinnbild, vielleicht nicht ganz irgendwie so wie in den Maske-Comics, die ihr ja gerade besprochen habt. Aber in dem Moment, wo ich sage, mag ja so Sinnbilder, wo ich sage, okay, jetzt kommt das Tier in mir zum Vorschein, ungehemmt, und da geht es ja auch um die Triebhaftigkeit irgendwie. Ja. Fällt dir dazu irgendwas ein?
Ja, es ist ja im Prinzip so, sag ich mal, das Charismatische für einen Hund auch irgendwo, ne? Oder das Typische für einen Hund, so rum. Charakteristisch wollte ich sagen, nicht charismatisch, mein Gott. Ey, du merkst, bei mir ist mit dem Reden auch heute nicht so.
Ich finde mich ganz schrecklich. Ich muss es jetzt auch mal hier in der Sendung sagen, ja? Ich höre mich reden und irgendwie, ich weiß nicht, woran es liegt. Zu wenig Kaffee, zu viel Kaffee, gelingen mir heute nicht so schöne Sätze, also seht es mir nach.
Ich kann dir nur sagen, mir geht's genauso wie dir, aber mit mir.
Ja, auch schön.
Also es ist ja wirklich, du merkst ja, dass Luis und Dana, wenn sie dann von Zul und Vince besessen sind, ja, dann übernimmt der Trieb so, ne? Sie werden ja wirklich, also sie haben zwar die Erscheinung der Menschen noch, die sie waren vorher, aber sie sind triebhaft wie ein Hund eben auch und sind paarungsbereit und so weiter. Ich meine, das kann man ja auch offen sagen, ne? Also die sexuelle Seite bei Ghostbusters, die ist ja nun mal sehr, sehr offensichtlich. Mhm. Auch in den Protonenpacks, aber das können wir auch irgendwann noch mal
macht sie schön hart.
Sexualität, ja, und dann vorne das Rohr ausfahren und so. Ich meine, braucht man nicht drüber reden. Und das haben auch die Macher ja selbst gesagt, dass sie das da so ein bisschen im Sinn hatten. Also, dass sie sich da auch einen Spaß gemacht haben. Also von daher ist das nicht überraschend. Und gerade dieser Gag, so Schlüsselmeister und Torwächter. Also der Schlüsselmeister ist ein Schlüssel ins Loch vom Tor steckt, kann man das so sagen? Ich glaube, wir müssen diesen Explizit-Button an der Folge dran setzen.
Gott, da war auch so ein ganz furchtbarer Ausschnitt in dem liebe Grüße an Richard Müller, aber er hat da irgendwie auch so einen Satz in seinem Filmroman geschrieben, der war schon ein bisschen grenzwertig. Der ging irgendwie so nach dem Motto, er war jetzt der Schlüsselmeister und er war bereit, diesen Schlüssel einzusetzen.
Super. Ja, passt ja auch. Nee, aber wir wissen ja alle, was das dann im Endeffekt bedeutet. Und wir wissen ja auch im Film, dass sie dann miteinander Verkehr haben. Und das ist ja einfach das ganze Konzept. Und das ist ja auch irgendwie so der Gag, der da drin steckt, den ich jetzt halt auch ganz lange nicht verstanden habe und erst später gemerkt habe. Ach ja!
Und was ich immer ganz schön finde, ist, es heißt, ich hoffe, das kriegt das rum. Das ist so ein Moment, weißt du, also so ein Tag heute, ich habe riesige Gedanken und es gelingt mir nicht, sie in schöne Sätze zu formen, aber im Kopf stimmt das alles. Ghostbusters ist auch so ein bisschen Science versus Magic. Mhm. Oder Science versus Religion Geschichte. Und ich finde, das hat schon auch was davon. In dem Moment, wo Dana und Luis besessen werden, fällt das Zivilisatorische, das, was wir uns angeeignet haben über Jahrhunderte, und sie sind halt nur noch Tiere. Und in dem Moment, wo sie nur noch Tiere sind, sie bewirken ja quasi das Common Gozers. Und das ist ja auch wieder so ein Ding. In dem Moment, das Zivilisatorische, das, was wir uns das, was uns mehr macht als nur das Tier, das wir ohnehin sind, das ist was Gutes, an dem müssen wir festhalten. Denn sonst passieren Sachen, die vielleicht nicht gut sind, ja. Ja, die kommen zusammen, verkehren und dann kommen die Magie und ich will jetzt ganz vorsichtig sein. Eigentlich will ich es gar nicht unbedingt sagen. Das ist Aberglauben. In dem Moment kommt dieses der Aberglauben kommt zurück und der hat uns jahrelang nur Schlimmes beschert. Das ist Ja, das ist Timo, der versucht sich zu äußern. Das ist so, ich liebe Artikel schreiben, Danny, wirklich. Ja, du kannst dir die Zeit nehmen, du bist nicht so spontan.
Ja, komm, lass uns mit dem Podcast aufhören und das nur
Artikelform. Ich glaube, es ist mir einigermaßen gelungen, das zum Ausdruck zu bringen. Mein Problem ist, ich habe nicht nur gerade Schwierigkeiten mit mir selbst, sondern ich will auch niemanden vor den Kopf stoßen.
Nee, ist auch alles gut. Also ich grundsätzlich weiß, was du meinst, und ich glaube, unsere ZuhörerInnen wissen das auch. Also alles gut.
Aber Glauben und gewisse Formen von Religiosität sind natürlich auch Dinge, die uns auch schon ganz, ganz, ganz böse Fehltritte beschert hat. Also allein schon Hexenverbrennung und den ganzen Kram. Und in dem Moment, wo wir halt so das Zivilisatorische von uns legen, indem wir nur noch Tiere sind oder instinktiv getrieben, emotional ausschließlich getrieben, lassen wir es zu, dass halt diese, jetzt bin ich ans Mikrofon gekommen, diese Gefühle, diese magische Welt wieder zurückkommt und beschert uns nur Mist. Tralala.
Ja. Ja. Ich finde das auch generell spannend, wenn man es halt betrachtet, wie sind denn Dana und Louis eigentlich vorher, bevor sie besessen sind. Das finde ich ganz spannend, weil Dana, finde ich, ist eigentlich so völlig das Gegenteil von dem, was sie dann ist, nachdem sie besessen ist und quasi zum Hund wird. Und die Triebe übernehmen. Sie ist ja sehr geordnet, strukturiert und so weiter. Und ist halt eine Dame. Also sie ist halt, sie weiß, sich zu benehmen und so weiter. Und sie ist kultiviert und so. Und das lässt sie alles komplett fallen. Also auch, wie du siehst, wie sie dann dieses, also was für ein Kleid sie dann überzieht.
Ja.
Als sie dann Peter empfängt und ihn fragt, bist du der Schlüsselmeister? Ne? Und wie sie sich halt vorher gekleidet hat. Ne? Sie war immer adrett gekleidet, nicht so, nicht offen, herzig und so. Und also sie hat halt nicht so viel Haut gezeigt und sowas. Und da macht sie das Gegenteil, als sie besessen ist. Bei Louis wiederum, finde ich, eigentlich unterscheidet er sich gar nicht so sehr, als er besessen ist.
Ja, so ähnlich wie auch bei Janosch, als der besessen ist.
Ich finde es halt spannend, weil da kann man jetzt wirklich ganz weit gehen und sagen, irgendwie führt das ja auch so ein bisschen so die Geschlechterrollen auch ad absurdum. Also der Mann, der ja eigentlich auch so ein bisschen eigentlich immer noch so triebgesteuert ist, im Gegensatz zur Frau, weißt du, die sich halt doch zivilisatorisch weiterentwickelt hat, und der Mann, der einfach irgendwie immer noch so ein bisschen Tier ist. Und ich finde auch gerade Louis, er ist ja vorher noch so ein bisschen dusselig und trottelig. Das ist er halt, nachdem er besessen ist, aber immer noch. Das finde ich halt spannend. Also bei Louis verändert sich der Charakter an sich so gar nicht.
Bei Dana, ich bin mir nicht ganz sicher. Also sie ist natürlich eine komplett andere Person in dem Moment. Aber ich glaube, sie ist ja Dana unbesessen quasi, also Dana selbst. Sie ist ja kein Opfer. Natürlich ist sie die Damsel in Distress. Das ist ihre Aufgabe in der Geschichte.
Ja.
Aber sie ist ja jetzt nicht irgendwie so ein Kreischebalg wie in allen anderen Filmen aus der Epoche. Sondern sie ist ja eine selbstbewusste junge Frau, die mit beiden Beinen im Leben steht. Und
eine taffe Frau, ja.
Ihr Ding halt auch durchzieht und auch beruflich erfolgreich ist. Ich meine, es ist schon, man muss schon erfolgreich, wenn man da im Orchester spielt und dann sich so eine, und so gut offensichtlich, dass man sich so ein Penthouse da leisten kann. Trivia, das wäre eigentlich nicht möglich, aber egal. Und ich kann mir schon vorstellen, also weiß ich nicht, dass sie auch sehr selbstbewusst ist eigentlich in diversen Situationen im Miteinander. Wenn du ihr vielleicht komplett das Zivilisatorische wegnimmst, dann kann ich schon irgendwie sehen, dass diese Dana/Sul dann bei rumkommt. Sie ist ja an nichts mehr gebunden, an keine Etikette mehr und an nichts mehr. Und also ich kann mir schon vorstellen, dass eine Dana im Bett selbstbewusster ist als ein Louis. Und vielleicht nicht ganz so rangeht, weil sie halt immer noch ein zivilisierter Mensch ist, aber das fällt ja dann weg.
Nee, also es ist auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie meinte, dass das Selbstbewusstsein irgendwie gestärkt oder so. Ich finde, das ist sie ja vorher schon, aber es hebt halt so Züge hervor, die halt vorher nicht so da waren. Gerade eben, also es ist ja echt dieses komplett dieses Zivilisierte, was einen ja irgendwie auch zum Mensch macht. So, das wird halt komplett weggenommen und so das Tier in einem und die Instinkte, die sind dann auf einmal das, was steuert und was übernimmt. Und natürlich ist das so, wo du vorhin die Maske erwähnt hast, finde ich spannend, weil das ist ja wirklich auch so dieses Konzept. Einfach so, was so ganz tief in einem schlummert, was man eigentlich immer so ein bisschen unterdrückt oder vielleicht einfach auch so ein bisschen gesteuerter einsetzt oder halt einfach ein bisschen, ne, was man halt, ach, schwierig, wie sage ich es denn am besten? Ja, also, was man wirklich nicht so nach außen trägt, sage ich mal, ne? Und das wird ja dann quasi hervorgeholt, wenn man besessen ist, so, ne? Es ist aber ein Konzept, finde ich, das ist ja bei Filmen wie Der Exorzist oder so, ist das ja auch so, dass die Menschen, sobald sie besessen sind, ja oft wirklich dann auch so tierische, animalische Züge annehmen. Und wenn du dir so Berichte durchliest von so Leuten, die exorziert wurden, schon in der Geschichte ja auch, da gibt's ja auch Aufzeichnungen der Kirche und so weiter, sind das ja auch so diese Verhaltensweisen, die da geschildert werden, dass die Menschen sich irgendwie fast schon wie Tiere benehmen und sich irgendwie auf den Boden wälzen oder irgendwie halt wie ein Tier fauchen oder solche Geräusche machen und sowas, ne? Und das hast du halt im typischen Horrorfilm auch und das wird ja hier in Ghostbusters auch so umgesetzt, nur dass man hier einfach auch so ein Bild hat, was also den Hund so als Sinnbild dafür hernimmt. Ja. Und das finde ich halt spannend, weil das eben aus diesem Besessensein mehr macht, als nur irgendwie, das ist halt einfach irgendeine Macht, die von dir Besitz ergreift, sondern das kriegt da halt ein Gesicht irgendwo.
Also es hat einen natürlich auch irgendwas Befreiendes, weil man eben nicht mehr gebunden ist an diesem Korsett der gesellschaftlichen Etikette und so. Das ist schon interessant.
Ja.
Ja. Theodox Tralalalalalalalalala. Ja, es ist auch mal interessant, also oder man ist gespannt oder ich bin gespannt. Oh Gott, Timo, furchtbar, ist ja furchtbar heute. Ich bin ja so unzufrieden mit
alles mir. Alles gut.
Ich bin dermaßen unzufrieden mit mir heute. Ach, Leute, komm. Schreibt mir in die Kommentare, dass ihr mich trotzdem liebt.
Ich bin dafür zufrieden mit dir.
Ich weiß ja, was ich sagen will und ich höre mich dann reden. Das ist das Problem. Ja, aber es wird mal interessant sein zu sehen, wie dann der neue Film damit umgeht, ob der das irgendwie übernimmt oder wie. Ich fände es ja immer noch geil, wenn irgendein Fehler passiert und der weibliche Terrorhund den männlichen Part übernimmt.
Und umgekehrt. Das ist ja was ich mir fast schon ein bisschen wünsche.
Ja, das wäre ganz lustig. Ja, mal schauen. Aber
Das ist ja auch immer noch die große Frage. Da haben wir ja schon im Vorgespräch schon sind wir schon darauf eingegangen oder haben das erwähnt. Es ist ja auch noch nicht so klar, ob wir wirklich zwei Hunde sehen dieses Mal. Also das ist ja wirklich noch nicht so safe. Also wir haben ja bisher nur das, was wir aus dem Trailer kennen. Das ist halt eine Pfote so.
Ja.
Und bisher wirkt es ja so, als scheint es nur ein Hund zu sein. Und ich fände es halt auch spannend zu sehen, wie das wäre, wenn es halt wirklich nur dieses Mal irgendwie der Schlüsselmeister oder der Torwächter wäre und der andere Part noch irgendwie ins Spiel kommen muss oder so oder noch irgendwas passieren muss, damit der freigelassen wird, weißt du?
Das stimmt, darum kann sich's ja auch drehen. Das werden wir dann so. Oder es ist halt die Geschichte einer großen eines großen Dramas. Und zwar hat sich Vince von Sul getrennt. Und Vince sein, muss jetzt quasi Alimente zahlen an Sul.
Das ist so absurd.
Damit rechnet keiner. Brillant. Ja, weißt du, alle so am Meckern, scheiß Kinderfilm, und dann ist das ein mega erwachsener Film, wo es um Kindergeld geht und um Scheidungsrecht und um
Bestimmt, ja. Sag mal, wie kann man eigentlich Sulu und Vince unterscheiden? Zwinker, Zwinker.
Sie haben verschiedene Hörner.
Geil.
Das ist auch etwas, das wir über die Jahre so nach und nach alle rausgefunden haben wahrscheinlich. Keiner hat den Film gesehen und geguckt, oh, guck mal hier, das Weibchen ist das mit den kürzeren Hörnern. Ja.
Ja, ja, das Männchen hat immer die längsten Hörner, gell?
Hat die längsten Hörner und ein bisschen anders gebeugt. Ich hab hier das... Ist das das Männchen oder das Weibchen? Das ist, glaube ich, das Weibchen.
Zeig
da
mal.
Sind die Hörner so ein bisschen...
Ich kann es nicht so... Warte mal, ich muss dich mal eben hier groß machen. Das ist Suhl, oder? Das ist doch Suhl.
Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist Vince. Keine Ahnung. Und jetzt ist es kaputt.
Oh, so schlecht.
Den Kopf abnehmen. Nein. Also das Männchen hat kürzere... Hörner. Nee, ja, umgekehrt, das Weibchen.
Ich finde, es kommt doch immer ein bisschen auf die Darstellung an. Wenn ich mir zum Beispiel die Zeichnungen von Dan Schöning angucke, da siehst du immer, also bei dem Boardgame, da siehst du, dass Vince auch, also zum einen sind die Hörner länger, klar, aber die sind auch so ein bisschen nach oben gebogen, so ganz leicht am Ende, an der Spitze. Und bei Suhl gehen die eher so ein bisschen nach unten. Das finde ich auch spannend, aber ich glaube, das ist bei den finalen Bildern, also wie sie im Film aussehen, glaube ich, eher nicht so, oder? Warte mal, ich gucke mir noch mal so. Ja, doch.
Bei Vince gehen sie so leicht nach oben.
Ja, genau. Und Suhl, ich habe hier gerade das Bild offen, als Suhl gerade aus der Tür von Dana, so aus diesem Nebel so rausguckt. Da siehst du auch, dass die Hörner so ein bisschen nach unten gewinkelt sind am Ende, an der Spitze. Okay, ja, dann haben wir doch schon hier die Unterschiede schön rausgearbeitet. Mann, sind wir gut.
Ja, das sind wir sowieso. Mega. Das sind wir sowieso. Also, Suhl und Vince, Demigötter.
Suhl und Vince.
Was sind Terror-Dogs? Ich würde mir übrigens mehr Ghostbusters-Geschichten mit Terrorhunden wünschen, ohne dass da jedes Mal diese Gosa-Legende im Hintergrund mitschwingt. Weil ich die halt einfach cool finde. Die müssen ja nicht große Rollen spielen, aber als Spezies finde ich die einfach geil.
Ja, das ist ja eine Frage, die wir hier mal besprechen können. Ist das denn wirklich ein Erscheinungsbild? Oder, also das geht jetzt natürlich in Spekulative rein. Aber ich meine, wir reden jetzt hier, wie du schon gesagt hast, von Demigöttern und Überwesen, die einfach ein Erscheinungsbild quasi haben, was sie gewählt haben, wenn sie hier in unserer Welt der Lebenden agieren, auftauchen, wie auch immer. Jetzt ist ja die Frage, haben Suhl und Vince einfach nur diese Erscheinung gewählt, weil es eben diese Steinfiguren auf dem Tempel waren? Oder hat Shandor diese Figuren so bauen lassen, weil sie eben diesem Bild oder Bildnis, was man von Suhl und Vince hatte, entsprechen? Oder haben sie das Bild gewählt, eben aus dem Grund, wie ich schon gesagt habe, einfach um irgendwie so eine Abart von einem Wesen, was die Menschen einfach mit was Positivem verbinden zu haben? Oder?
Also, ich würde jetzt vermuten, dass die Steinwesen nach den Dämonen quasi gemacht wurden. Also, dass die Steinskulpturen, das fände ich cooler. Weil sonst ist die Bezeichnung Terror Dog als Spezies obsolet. Oh Gott. Halt doch einfach dein Maul, Timo.
Aber es könnte ja auch sein, dass es die Terror Dogs grundsätzlich über diesen Hund als Spezies ja schon gibt, irgendwo im Übernatürlichen, und dass Suhl und Vince einfach nur diese Erscheinung gewählt haben. Und eigentlich haben sie gar keine Erscheinung, wie Gosa ja im Prinzip auch. Ja, sein kann, was immer er sein will.
Das weiß ich nicht. Das kann natürlich so sein.
Das wäre halt, deswegen sage ich ja, es ist halt jetzt rein spekulativ, aber ich finde es spannend, dass man diesen Gedanken einfach mal so weiter zu spinnen.
Ja, das ist natürlich so eine Sache. Ich fände es aber cooler, wenn die ihre festen Formen haben. Ich glaube, ja, weiß ich nicht. Wenn ich jetzt Suhl und Vince Clortho in irgendeiner anderen Dimension andersartig sehe, also mit einer komplett anderen Erscheinungsform, fände ich wahrscheinlich nicht so toll. Wird mir nicht passieren, weil die werden immer als Hunde dargestellt werden, aber Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie die Shandor-Anbeter das irgendwie nach den, nach irgendwelchen alten Erscheinungen, wo die auch schon irgendwie, also das kann natürlich auch trotzdem sein, dass die hier, das Videospiel hat ja da irgendwie so angeregt, dass die hier in unserer Dimension immer grundsätzlich als Hunde auftauchen und dass die in anderen Dimensionen dann quasi als Spinnen oder als Katzen oder wie auch immer. Das weiß man nicht.
Es wäre ja möglich, dass die Form eben auch dadurch beeinflusst worden ist, dass diese Steinstatuen halt Hunde sind und man sie quasi als diese Erscheinung in diese Welt geholt hat. Das wäre ja auch im Prinzip so, wie man ja für Goza auch quasi die Form wählt. Also könnte es ja sein, dass diese Statuen dann dafür gesorgt haben, dass Zul und Vince eben auch die Erscheinung von Hunden haben in unserer Welt. Also wie gesagt, alles rein spekulativ.
Kann alles sein.
Ja, oh Mann, ich wollte es doch nur mal einfach so als kleine Theorienspinnerei meinerseits einfach mal so reinwerfen, weil ich das interessant finde, weil das sind ja alles übrigens Sachen, die uns der Film ja gar nicht vorgibt. Und es gibt so viele Dinge, die wir halt einfach nicht wissen und die wir aber so als selbstverständlich hinnehmen, aber gar nicht die Hintergründe kennen, weil sie im Film nicht ausgearbeitet werden. Wie ja auch eben die Tatsache, wir sind so. Wie sieht's mit den Familien der Ghostbusters aus und sowas?
Ne? Ich dachte, das ist die Familien der Terrorhunde.
Ja, das wissen. Nein, aber das wissen wir ja alles nicht. Deswegen ich es auch mal so ein bisschen müßig finde, dass die Leute halt immer sagen, ja, aber das wird ja nie erwähnt in dem Film, dass Spengler irgendwie eine Tochter hatte oder sowas. Ne? Und ja, wird nicht erwähnt, aber deswegen heißt ja nicht, dass das nicht in der Welt so ist. Ne? Weil wir sehen es nicht, aber das kann ja trotz allem da sein. Und das finde ich halt immer spannend. Und deswegen
es
eben
kann auch dieses, alles sein.
Wie sieht's aus mit diesen Backgrounds von den Terrorhunden? Und es ist ja wirklich nie in Universe von den Machern erklärt worden. So richtig.
Wir haben so ein paar Expanded Universe Terrorhunde.
Ja,
das stimmt. Am Start. Zu denen gibt's auch nicht viele Hintergründe. Also erstmal im zweiten Vorspann der Serie taucht ein Terrorhund auf, aber der ist halt dann nur kurz zu sehen und wird mit allen anderen weggebastet.
Der sieht auch irgendwie nicht so cool aus.
Nein, der ist halt da, weil damit ein Terrorhund da ist. Es gibt drei Folgen, in denen ein Terrorhund vorkommt. Das ist einmal Egon löst sich auf.
Der Egon?
Ja, Egon. Wenn ich den deutschen Titel vorlese, dann oder Egons Ghost. Aber da finde ich Egon löst sich auf cooler. Dann einmal alles doppelt und einmal Attacke aus der Geisterwelt. Der ist kaum der Rede wert. Erstmal bei Egon löst sich auf. Egons Geist landet in der Unterwelt. Das finde ich auch sehr schön, dass sie nicht gesagt haben Hölle, sondern einfach ein anderes schönes Wort. Das macht es ein bisschen spekulativer und irgendwie ist nicht so final. Und die Ghostbusters, die anderen Ghostbusters, die müssen dann in die Unterwelt reisen, wo sie den weisen Hieronymus treffen und Egon dann befreien. Und da gibt es, sie müssen gegen den Dämon Tuli antreten, was wichtig ist. Da kommen wir nämlich gleich noch zu. Und da gibt es zwischendurch halt auch einen Auftritt von einem riesigen blauen Terrorhund, der deutlich größer ist als die Terrorhunde, die wir aus dem Film kennen. Und da habe ich eine Anekdote gefunden aus dem dritten Heftchen von IDW, wo festgestellt wird, dass tulisische Terrorhunde, wie gesagt, in der Unterwelt ist ein Dämon, der heißt Tuli, da kommt diese Bezeichnung her, tulisische Terrorhunde sind größer als goserianische Terrorhunde. Das fand ich lustig.
Ja.
Hat mich so ein bisschen an indische und afrikanische Elefanten erinnert.
Ja, kann ja durchaus davon inspiriert sein. Aber.
Kann durchaus sein, ja. Wobei man so das Gefühl hat, dass diese größeren blauen Terrorhunde weniger mächtig sind und wahrscheinlich keine Demigötter, weil die lassen sich mit so ein paar Protonenstrahlen vertreiben. Ich weiß jetzt nicht, im Film wurde ja nie auf einen Terrorhund geschossen. Deswegen weiß man nicht, wie der darauf reagiert hätte, aber.
Das finde ich, den Punkt finde ich gerade auch total spannend. Stimmt, du siehst das im Film nicht, dass irgendwie auf die geschossen wird.
Nein.
Das ist die Frage, was löst das im neuen Film aus? Das wäre nämlich auch was man da beantworten könnte. Vielleicht beeinflusst das ja den Terrorhund auf so eine extreme Weise, dass da irgendwas Schlimmes passiert. Also,
du meinst, wenn die Pole umgekehrt sind von den Strahlern?
Aber ich finde, das finde ich halt spannend, weil all das Sachen sind, die man tatsächlich in dem Film nie gesehen hat und man gar nichts darüber weiß und man das dementsprechend mal interessant nutzen könnte.
Ich hätte ja eine Verfolgungsjagd, so wie wir so wahrscheinlich jetzt mit, was heißt wahrscheinlich, wissen wir ja, mit Mancha und dem Ecto 1, hätte ich gerne gesehen mit einem Terrorhund.
Ist ja das hätte ich nicht gesagt, dass wir das nicht sehen werden.
Ich hätte das so, ja, ich nehme mal an, dass der jetzt nicht irgendwie so noch eine Verfolgungsjagd, aber das wäre cool, so ein vom Ecto 1 vor sich her gejagter Terrorhund, der irgendwie alles kaputt macht und überall die ganzen Wände und dann vielleicht auch mal hinter dem Auto her ist, weil sich das irgendwie so abwechselt. Das wäre witzig. Aber naja, gut. We'll see. Ja, also wenn wir dieses Expanded Universe da jetzt mit reinnehmen, was heißt Expanded Universe? Das ist eigentlich nur Real Ghostbusters. Also da sehen wir halt, dass es nicht nur die beiden Gozer-Terror-Dogs gibt, sondern dass das halt quasi eine übernatürliche Rasse sozusagen ist, wo es dann auch verschiedene Sorten gibt. Ja, gibt nicht nur Dackel, gibt auch Dobermänner.
Oh, Schäferhunde.
Ja.
Der gute deutsche Terrorhund.
Ach Gott. Dann gibt es in der Folge alles doppelt. Das transdimensionale Portal, das Egan entwickelt hat, und dahinter ist immer so ein Terrorhund zu sehen, der irgendwie nicht raus kann, weil so ein Schutzschild davor ist. Das wird aber dann irgendwann deaktiviert von einem Nachahmergeist, und dann kommt der Terrorhund raus und da schießen die dann auf den und treiben den mit 4 Protonenstrahlen zurück. Der ist tatsächlich auch wieder etwas kleiner, so wie im Film.
Ja.
Ja. Und dann gibt es noch eine späte Folge, die heißt Attacke aus der Geisterwelt, in der die Geister sich in der Unterwelt oder in der Geisterwelt, die jetzt auch nicht mehr Unterwelt heißt, weil jetzt ist alles etwas alberner, sich in der Geisterwelt verantworten müssen vor einem Gericht, und dann werden sie, ich glaube, dazu verurteilt, in die Achselgrube geschmissen zu werden. Ich glaube, es heißt tatsächlich Achselhöhle. Es soll so witzig sein. Ist es aber nicht.
Die Achselhöhle.
Und dann kommt am Ende sogar noch der Ghost Governor. Und der hat irgendwie an der Leine 2 riesige braune Terrorhunde, die größten sind, die man nie gesehen hat. Und ja, die verfolgen dann die Ghostbusters noch, die sich da irgendwie rausflüchten können. Und das war's dann. Also auch da hat man halt nicht viele Hintergründe zu den Terrorhunden. Aber es gibt halt noch ein paar mehr. Das ist ganz
genau
interessant. Noch eine Side Note: In Ghostbusters 2016 kommt auch ein Terrorhund vor, und zwar am Ende, als dieses riesige Portal sich auftut, fliegt so ein steinerner Gargoyle-Terrorhund da irgendwie durch, und man muss es aber wissen und muss wissen, wo man hinguckt, sonst sieht man es nicht. Das ist so ein Easter Egg halt quasi.
Ja. Hätte man sich aber auch schenken können. Weil es
hätte man sich schenken können. Ich habe es auch erst gesehen, als irgendjemand das mal geschrieben hat.
Ja. Ja,
hast du den mal gesehen?
Ich habe den vorher noch nie gesehen. Ich habe das auch nie aktiv irgendwie wahrgenommen, nachdem ich das wusste. Also, keine Ahnung.
Ich habe irgendwann einen Screenshot gesehen. Selbst auf dem Screenshot sieht man es nicht gut.
Es gibt im Ghostbusters Wiki ein Bild davon. Da kann man es so erahnen. Aber ob das jetzt auch wirklich genau ein Terrorhund sein soll, keine Ahnung.
Ist es diese Steinversion?
Es könnte auch ein Bär sein. Ein Bär was? In seiner Wohnung.
Vielleicht ist es auch ein Puma.
Das kann auch sein, ne?
Jemand hat einen Silberlöwen mitgebracht. Und der ist ausgefüllt.
Finde ich auch so geil.
Ja, zumindest vom Sound her ist es ja schon Richtung Löwe. So, dann habe ich noch 2 Punkte. Einmal die verschiedenen Merchandise-Teile. Ich kann noch ein bisschen von unserem Terror, 1:1 Life-Size-Terror-Dog erzählen.
Ja, bitte. Ich bitte darum.
Ja. Und zwar, ja, ist jetzt irgendwie auch eher so eine Fußnote, großartig. Ich habe Hanna gefragt, ob die was dazu erzählen will, aber sie ist zu scheu. Hanna hat im Jahr 2018 in meinem Wohnzimmer einen 1:1 Life-Size-Terror-Dog gebaut. Und es war die Hölle auf Erden. Es war wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein Höllenhund. Wird er leider, oh, wird auch oft Höllenhund genannt, ist ja auch irgendwie nicht ganz verkehrt. Ich kann mich noch dran erinnern, sie hat dann irgendwie, es gibt diese große Statue in 1:4 von Chronicle Collectibles. Das war meine erste Statue, super geiles Teil. Kann ich jetzt vielleicht ein bisschen was vorwegnehmen? Was heißt vorwegnehmen? Diese Statue ist ein Abguss in Originalgröße der Stop-Motion-Figur. Fand ich mega. Müsste ich unbedingt haben. Damals auch. Ich will nicht mehr wissen, wie viel Geld es war. Es war so, so schlimm. Das ist toll. Und da konnte man auch die Hörner ersetzen, je nachdem, ob du die männliche oder die weibliche Version haben wolltest. Wenn dir beide aufstellen, kannst du natürlich zwei Hunde kaufen.
Ne? Ja, das ist ja der Trick dabei wahrscheinlich auch. Ne?
Aber das Ding ist natürlich super geil, weil es halt nicht irgendwie also irgendwas Neues ist, sondern es ist halt einfach abgeformt von der Originalfilm-Stop-Motion-Puppe und dann auch abgesegnet von dem Designer damals und so. Und das Ding ist schon irgendwie so eine meiner liebsten Merch-Teile. Und Hannah hat das dann benutzt, hat es abgeklebt mit einzelnen Papierstücken, also quasi das ganze Ding verklebt, hat dann diese Papierstücke dann irgendwie gekennzeichnet, eingescannt und in vierfach Größe ausgedruckt.
Wow.
Und hat dann das quasi als Schablonen benutzt für Schaumstoffteile, die sie dann als geschnitten hat und mit Polsterkleber verklebt hat. Und dann hatten wir einen riesigen weißen Schaumstoff-Terrorhund da stehen. Und der hat dann halt irgendwie noch einen Silikonüberzug bekommen. Das hat so gestunken, das war so schlimm. Das Wohnzimmer war so dreckig und ich bin ja so ein ganz ordentlicher. Ja. Bei mir muss ja alles sein, wie gerade aus dem Möbelhaus gefallen. Und dementsprechend waren es Wochen des Schmerzes.
Das glaube ich dir.
Es war so schlimm, weil du kannst das auch nicht alles dann am Abend irgendwie wegräumen. Wo willst du das hintun? Wo willst du einen Terrorhund in 1:1 wegtun? Diese ganzen Sachen und das Silikon und furchtbar. Und dann hat sie das auch noch in den Wintermonaten gebaut. Man konnte also kaum lüften. Es wäre eiskalt reingekommen. Es war herrlich. Fies, herrlich. Fies. Nichtsdestotrotz hat es sich aber gelohnt, weil herausgekommen ist, so ist, ich liebe meinen kleinen Terrorhund, der zwar im Keller jetzt fristet, weil wir haben ja keine Veranstaltung mehr gehabt, aber es kommt auch wieder ein anderer Tag. Und dann hat sie, wie gesagt, so eine Haut mit Silikon, hat sie dann irgendwie schwarz überzogen und der hat halt auch wirklich Glasaugen, die von hinten beleuchtet sind, so wie das im Film war. Also sie hat es abgeformt von der Stop-Motion-Puppe, hat aber so ein bisschen hingearbeitet auf die große Filmpuppe, die ja so ein bisschen, klein bisschen anders aussah von den Proportionen. Und dann hat sie noch so einen Bewegungssensor reingebaut. Wenn dann Leute vorbeigegangen sind, hat er halt Suhl oder gebrüllt und ganz herrlich.
Cool.
Die Hörner von ihm sind, glaube ich, 3D-Drucke von Triceratops-Hörnern. Also es ist nicht ganz Suhl und nicht ganz Vince, es ist ein anderer Terrorhund.
Wohl.
Auf jeden Fall.
Oder Zins.
Ist es auch vielleicht ist es auch Zins. Zins-Klotor.
Geil.
Das Ding ist herrlich. Es besteht aus drei Teilen. Das ist einmal der hintere Teil, dann so der größte Teil, die Vorderläufe und der Brustkorb quasi. Und dann der Kopf. Den Kopf kann man sich auch so an die Wand hängen. Sehr, sehr cool. Und es gab auch später, auch von Chronicle Collectibles, einen offiziellen Kopf, der aber irgendwie von den Proportionen nicht ganz so gestimmt hat. Also dieses Einzelstück, das ich jetzt habe, ist irgendwie, ich weiß nicht, bin sehr, sehr, sehr stolz drauf. Ich finde es sehr schade, ich kann diesen Hund nicht permanent irgendwo hinstellen, also ausstellen, weil dafür ist einfach kein Platz in der Wohnung, aber ich bin sehr froh drum. Damals war es a pain in the ass, als der entstanden ist. Aber ist schon echt ein cooles Vieh.
Aber den Kopf hast du eine Weile an der Wand hängen gehabt, ne?
Der Kopf hing tatsächlich 2 Jahre an der Wand, ja.
Der war cool.
Ja. Der ist sehr, sehr cool. Der hing dann auch über der Couch, wo dann, wenn Gäste da waren, geschlafen haben. Also da wird das Erste, was sie sehen, wenn sie morgens aufwachen, dieser Hundekopf, der sich über sie beugt.
Ich erinnere mich, ja.
Ja, stimmt, du hast auch schon drunter geschlafen. Ja. Aber du hast dich nicht erschrocken oder so, als du wach geworden bist.
Ich kenne das viel, ja. Also das Design und so, das, keine Ahnung, wenn man mit irgendwas groß geworden ist, dann verliert das ein bisschen den Schrecken.
Ja, das ist im ersten Moment, selbst ich habe mich erschrocken. Also die erste Nacht, als ich dann da irgendwie mal so ein bisschen abends eingeratzt bin und mach die Augen auf und dann hast du es direkt vor der Nase, weil der hing auch ziemlich runter dann und hat dich direkt angeguckt. Das war schon, ne, ist schon. Und es ist, das Ding ist riesenbeliebt gewesen auf den Ständen. Das ist halt, wie gesagt, ist auch ein Einzelstück. Ich kenne keinen anderen 1:1-Hund, deswegen bin ich im Nachhinein dann doch sehr, sehr, sehr dankbar, dass ich einen meinen eigen nennen darf. Man muss immer sehr darauf achten, weil auf Conventions und so meinen die Leute immer, sie könnten draufspringen. Und dem ist nicht so.
Ja. Ich bin gespannt, den dann auch mal irgendwie irgendwann mal in Natura sehen zu können, in voller Größe. Ich kenne ja wirklich nur den Kopf in Natura, nicht den Rest.
Ja, vielleicht, wenn ihr dann irgendwann noch mal hier seid, vielleicht stelle ich ihn dann doch noch mal ins Wohnzimmer in seiner vollen Pracht. Aber ich muss ein bisschen sauber machen, weil der gerade das Mittelstück, der mit dem Brustkorb, lag in der Garage. Da passiert eigentlich nichts. Der ist ziemlich wetterbeständig. Da ist nichts, was irgendwie verrotten kann. Allerdings haben sich Mäuse drin gemütlich gemacht und reingeschissen.
Oh.
Da muss ich ein bisschen sauber machen. Aber ja. Ja, das ist mein Terrorhund. Und weiß ich nicht, eines Tages, wenn ich im Lotto gewinne, ich spiele ja Lotto und mir ein Herrenhaus kaufe, dann weiß ich, der kommt in den Westflügel.
Als Wachhund oder einfach nur?
Weiß ich nicht. Der Regisseur, wie heißt der? Guillermo del Toro? Ich bin mir bei seinem Vornamen immer nicht ganz sicher.
Guillermo
del Toro. Ihr wisst alle, wen ich meine. Regisseur von Hellboy und Pans Labyrinth und
so weiter.
Shape of Water und so. Sehr begnadeter Mensch. Mhm. Wohnt in, der hat ein schönes Haus, alles sehr, sehr, sehr oldschool, alles irgendwie mit Holz und so gemacht. Und er hat überall Kreaturen aus seinem Film stehen. Das ist sehr, sehr erschreckend. Ich könnte da wahrscheinlich nicht wohnen. Oder eben gerade deswegen doch.
Ich glaube doch, ja. Ich glaube, wenn das Wesen aus deinen eigenen Filmen sind, so, dann glaub, da bist du nicht so.
Ja, aber wenn die aus deinen eigenen Filmen sind, dann entstammen die ja auch indirekt deinen eigenen Albträumen. Und ein bisschen von dem Kind ist doch noch über. Ja, wenn du dann nachts irgendwie durch deinen Flur läufst, weil du mal irgendwie schnell was verrichten musst und dann steht dann irgendwie so ein Lovecraftian Ungetüm. Lovecrafteskes. Ich weiß nicht, wie das eingedeutscht schön heißen mag. Auf jeden Fall. Ist vielleicht schwierig.
Lovecraft-mäßig.
Ich hab da ein Lovecraft-mäßiges Vieh stehen im Flur.
Ich musste sehr an Lovecraft denken, als ich habe jetzt, also völlig am Thema vorbei gerade, aber wo wir gerade so ein bisschen abschweifen. Bei Prime gibt's ja jetzt die Serie Invincible. Mhm. Ist ja eine Trickserie über einen Superhelden oder generell über Superhelden. Und das ist ja auch basiert auf einer Comicvorlage. Und die Folgen sind auch mit 45 Minuten recht lang und so. Und die Serie ist auch sehr düster und sehr tiefschürfend, was so menschliche Abgründe angeht und so die Frage, was richten Superhelden, die so übertriebene Kräfte haben, eigentlich so an? Und das ist super spannend. Und da gibt's auch so ein Monster am Schluss, das wirklich wie so ein Lovecraft-Wesen aussieht, das auch so Tentakeln im Gesicht hat. So, das sieht ein bisschen Cthulhu oder Cthulhu-like aus. Das fand ich spannend. Okay. Das ist übrigens eine sehr, sehr gute Serie. Also die kann ich echt nur wärmstens empfehlen. Die ist teilweise sehr, sehr brutal auch. Also die hält sich wahrlich nicht zurück, wenn es um explizite Gewaltdarstellung geht. Aber dadurch, dass es eine Trickserie ist, ist es okay. Aber ist sehr, sehr cool geschrieben.
Ja, habe ich leider keinen Zugang zu, weil ich nur N statt A habe.
Ach,
vielleicht ändert sich das nochmal. Ja. Ash vs. The Evil Dead ist auch von A nach N abgewandert gerade. Also wenn ihr es noch nicht gesehen habt, gibt es jetzt bei Netflix. Mhm. Und noch ein kleiner Einwurf meinerseits, weil wir gerade davon reden. Ja. Es gibt eine Serie, die heißt Lovecraft Country. Und ich kann sie nicht sehen, weil sie bei irgendeinem Anbieter ist, den ich nicht habe. Ich glaube auch, was ist das deutsche HBO Max? Ist Sky, gell?
Sky.
Doch, Sky. Ich glaube, da läuft sie oder so. Ich kann sie nicht sehen. wenn ihr eine Möglichkeit wisst, wo man die sehen. Soll auch eine geile Serie sein. Da geht es irgendwie, es spielt in den 50ern oder 60ern und es geht auch viel um Rassismus und so. Mhm. Und es ist halt in diesem Lovecraft Universum da irgendwie eingearbeitet.
War doch selber auch ein Rassist.
Lovecraft war ein Rassist und seine Geschichten sind davon auch deutlich geprägt. Diese ganzen kosmischen Schrecken, die man nicht fassen kann, sind einfach nur fremde Kulturen, vor denen man Angst hat. Ist so. Ist so. War auch damals irgendwie kein großes Thema, weil Rassismus damals allgemein verbreitet war. Ist ja auch schon in den 20ern, 30ern, wenn der seine Sachen geschrieben hat.
Ja, ich glaube, heute betrachtet man das ein bisschen mit einem anderen Blickwinkel, oder?
Lovecraft-Sachen sind wirklich, also so sensationell das irgendwie vom Horror auch war ist es hochrassistisch und auch problematisch. Das sind auch Sachen, wo ich mich frage, warum da jetzt noch keine Vorwörter irgendwie drauf verweisen, dass man in welchem Kontext das irgendwie zu lesen ist und entstanden ist und auch, und dass man sich irgendwie ein bisschen das distanziert. Also da sind auch so Sachen wie der Stamme der Mooren, wo die Menschen sowieso ein bisschen simpler sind von Natur aus und tralalalala und sowas.
Okay.
Ja, ist
das ist natürlich heute äußerst grenzwertig.
Es ist sehr problematisch, ja. Also ich bin immer dagegen, sowas aus dem Verkehr zu ziehen oder umzuschreiben, aber man sollte dann drauf verweisen.
Ja, eben.
Ich finde das gar nicht verkehrt, wie Disney das macht. Mhm. Mit Hinweisen vor dem Film. Nicht den Film aus dem Verkehr ziehen, aber setzt einen Hinweis vor, sag, das sehen wir heute anders, das war damals falsch, das ist heute falsch.
Ja, ich finde das auch. Ich meine, es bringt nichts, wenn du die Sachen zensierst und verbietest, aber es bringt ja viel, viel mehr, das einfach in den Kontext zu packen der Zeit, und dann müssen halt irgendwie muss ein Vorwort rein oder es müssen Vermerke rein oder sonst was. Also, ich weiß nicht, ich finde das immer schade, wenn die Sachen dann komplett zensiert werden, weil auch wenn beleidigende Begriffe oder aus der Sicht von heute beleidigende Begriffe drin sind, finde ich es halt, ein Kunstwerk zu zensieren, und das ist ja im Buch dann auch noch mal, finde ich das schwierig, aber einfach einen Kommentar rein oder so, das finde ich, find ich einfach viel besser und auch total legitim.
Das ist ja so. Das sind so kulturhistorische Zeugnisse. Und wenn man die alle aus dem Verkehr zieht, dann werden sie vergessen, und dann wissen wir irgendwann auch gar nicht mehr, warum wir bestimmte Sachen eben nicht sehen wollen oder hören wollen.
Ja, das ist es ja. Ich meine, man kann ein Wort irgendwie streichen, zensieren oder so, aber das hilft ja nicht zu verstehen, warum es negativ ist. Und weiß nicht, da fehlt mir manchmal so ein bisschen irgendwie das Maß so mit dem Umgang so. Also ich finde es gut, dass wir in einer Zeit leben, wo wir uns massiv Gedanken drüber machen, wo sowas auch offen diskutiert wird. Und ich finde es schön, weil man sieht ja, dass die Gesellschaft da insgesamt viel offener wird und auch viel empfänglicher und viel mehr Rücksicht aufeinander nimmt. Und da finde ich das total legitim, dass man über solche Sachen spricht. Aber man muss halt auch immer sagen, Zensur allein wird halt nichts bewegen, weil dir das nicht vermittelt, warum das ein Problem ist.
Genau. Das muss tatsächlich, damit man muss sich damit auseinandersetzen, mit problematischen Inhalten. Sonst versteht man nicht, warum das problematisch ist. Brauchst Beispiele? Ja. Deswegen, ich finde es auch ganz schön, dass diese Diskussionen geführt werden, weil das zeigt, dass wir halt irgendwie das Bedürfnis haben, empathischer zu werden und mehr den anderen nachvollziehen können. Und gleichzeitig hat man halt auch diese Bewegung von die irgendwie sehr konservativ ist und sich sagt, boah, ich habe das immer schon gesagt, warum soll ich Dinge jetzt anders wahrnehmen oder mich anders verhalten? Und dann denke ich mir, ja, aber das, ich meine, du möchtest doch für dich nicht ausschließen, dass du mit deiner Entwicklung schon zu Ende bist. Ja, eben. Was ist denn das für ein Statement über dich selber, wenn einer sagt, ich kann mich jetzt nicht mehr verändern? Glaube ich nicht.
Ja,
du kannst dich erst dann nicht mehr verändern, wenn du tot bist.
Ja, das zeigt ja aber halt auch, wer bereit ist, so ein bisschen sich selbst auch zu hinterfragen ein Stück weit. Ich meine, das geht mir genauso. Also ich habe mir in Random Movie auch schon mal grobe Schnitzer geleistet, die ich im Nachgang dann halt zensiert habe. Aber wir haben dann halt auch im Podcast drüber gesprochen, warum das ein Problem war und so. Und warum wir das nicht mit reinnehmen möchten und so. Und ich finde das halt wichtig, dass man sich da selbst hinterfragt, auch so was Gendern angeht und so. Es wird dir nichts weggenommen, aber du nimmst halt einfach Rücksicht. Und das ist doch eine schöne Entwicklung, wenn man einfach mit so Kleinigkeiten auch Leute inkludieren kann so und Leuten das Gefühl geben kann, ihr gehört dazu. Und weiß nicht, ich finde das einfach schön, dass das so ist und dass es das gibt. Und auch wenn es für einen selbst natürlich immer erstmal eine Umgewöhnung ist, geht mir ja genauso, haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen. Ich finde es manchmal sprachlich schwierig, aber ich versuche es auch zu übernehmen. Und weil ich halt niemanden ausschließen möchte. So.
Hm. Ja, und wie gesagt, es tut ja sonst nichts. Es ist einfach nur eine Umstellung. Ja. Das ist, ja, wir sind alle rassistisch mitunter, sexistisch ja. und meistens unterbewusst, weil das ein Teil, das ist so tief verwurzelt in der Gesellschaft, oft fällt uns das vielleicht gar nicht auf. Und deswegen ist es halt wichtig, sich das immer wieder neu bewusst zu machen und sich damit auseinanderzusetzen.
Ja. Ja. Kleiner Exkurs.
Genau. Das war die Moral.
Until next time, friends.
Dann habe ich noch Terror Dogs als Merchandise. Da haben wir über ganz viel schon geredet. Wir können das vielleicht nochmal ganz schnell durchgehen, bevor wir dann zu deinem Unboxing kommen.
Jawohl.
Gut. Ich habe ja schon gesagt, die Statue von Chronicle Collectibles, die ist sehr, sehr schön, aber mittlerweile auch leider schon vergriffen. Das ist halt das, näher kannst du halt nicht rankommen an das Original. Wenn dein Anspruch ist, ich will am nächsten ran an das Original, ist diese Statue, musst du halt bös Geld bezahlen. Aber sie ist halt schon weg. Dann gibt's noch diesen Kopf an die Wand hängen, auch von Chronicle Collectibles. Der sieht aber doof aus. Meine persönliche Meinung. Hast du den schon mal gesehen? Mhm. Der hängt an so einem Holzding und irgendwie ist die Schnauze zu lang. Irgendwas stimmt mit der Schnauze nicht.
Ja, ich fand den auch irgendwie nicht so schön. Kann man jetzt natürlich auch wieder sagen, dass das irgendwie eine eigene Interpretation ist. Aber, weiß ich nicht. Ich fand's einfach nicht schön umgesetzt. Also ich fand, das war irgendwie so an dem vorbei, wie ein Terrorhund eigentlich irgendwie erscheinen sollte. Und gerade weil, wie du schon sagst, die Schnauze war so spitz und es war, ich fand, es hatte ein bisschen was von einem Schnabel. Also es war nicht mehr so viel von einem Hund vorhanden.
Es ist natürlich seltsam, wenn man als Firma dann irgendwie auch Zugang zu dem Abguss der Stop-Motion-Puppe hat und dann nicht einfach den Kopf nochmal abgießt und groß zieht. Das wäre vielleicht irgendwie die bessere Möglichkeit gewesen, aber gut.
Ja.
Vielleicht wollten sie da auch irgendwas Dynamischeres machen mit Mund offen oder so. Ist egal. Ist egal. Gibt die NECA-Figuren.
Ja. Den einen hab ich auch neben mir stehen. Den Vince.
Eindeutig Vince.
Ganz klar Vince, ja. Die Hörner sind klar zu erkennen. Ich habe ihn noch nicht zum Leuchten bringen können, weil ich keine passenden Batterien da habe. Liebe Grüße und nochmal vielen Dank an Heiko an der Stelle. Aber der ist echt cool. Wir haben ja eine Folge gemacht, wo wir komplett über die NECA-Sachen gesprochen haben und haben ja auch da schon gesagt, dass das ja auch eine eigene Interpretation ist. Dass es halt nicht wie im Film unbedingt aussieht, aber finde trotzdem sind die, was so das Erscheinungsbild angeht und die Proportionen auch, finde ich, ist es eigentlich recht nah am Film dran.
Ich fand immer zwei Möglichkeiten, zwei Richtlinien gut. Und zwar einmal, wenn du entweder du bist halt 100 pro am Original, so wie diese Statue, oder du sagst dir, okay, ich nehme das Design und bring aber was von meiner eigenen künstlerischen Vision mit rein, so wie du das bei NECA hast oder auch nachher beim Unboxing mit den Veta Hündchen.
Genau.
Was ich halt am schade finde, ist, wenn man versucht, diesen Filmlook nachzuahmen und dann aber nicht irgendwie es so richtig schafft. Das ist ein bisschen schade. Wobei ich da wirklich, also das ist mein nächster Punkt, das sind die Diamond-Figuren und die sind für mich noch am ehesten. Also die Diamond-Figur und halt auch ein bisschen vom Kopf her dieser Steckhund aus von der Plasma-Series, das sind für mich so die beiden, ja, eher so, die im Schatten der anderen stehen.
Ja. Würde ich auch sagen.
Ne? Warum das so ist, haben wir alles schon besprochen, wisst ihr. wie gesagt, dann habe ich noch eine Statuenserie und zwar hier die, könnt ihr jetzt nicht sehen, aber der Danny zeigt es, Iron Studios. Die haben noch mal eine kleinere Version der der beiden Hunde rausgebracht. Da ist auch sehr schön, der eine hat so ziemlich dieselbe Position wie der große Chronicles-Hund. Das ist der, den ich jetzt hier habe. Und dann gibt es auch noch einen zweiten, logischerweise. Und der hat den Kopf ein bisschen zur Seite. Mhm. Also der ist vom Guss ein bisschen anders. Das ist auch immer schön. Den habe ich mir aber auch noch nicht geholt, weil der 130 Euro oder so kostet. Ich habe genug Hunde. Ich habe genug Terrorhunde. Und dann habe ich noch hier einen Playmobil.
Süß! Hund.
Ich fand die Playmobil-Hunde übrigens immer super geil dafür, dass es Playmobil ist.
Von, ja.
So wie alles Ghostbusters Playmobil super geil ist dafür, dass es eben nur Playmobil ist.
Ja, eben. Also, ich weiß nicht. Über die Sachen müssen wir auch noch mal in der Folge reden, finde ich. Da haben wir auch noch nicht.
Haben wir noch nicht, oder?
Nee, deswegen, also das sollten wir auch auf jeden Fall mal machen, weil die Sachen sind wirklich gerade so, was so eben Toys so für Kinder auch angeht, mit der Ghostbusters-Lizenz ist das einfach, finde ich, mit das Beste, was es so gab bisher, weil das einfach.
Das stimmt.
Also es ist alles miteinander irgendwo kompatibel und es ist irgendwie trotzdem so schlicht gehalten und trotzdem erkennst du halt alles wieder, was es sein soll. Also ich finde das wirklich super umgesetzt und es wird auch, glaube ich, immer so meine Lieblings- oder mit Lieblings-Toyline sein.
Ja, es ist halt wirklich, es ist so schade, es kam Jahrzehnte zu spät. Ich hätte das gefeiert als Kind.
Allerdings.
Gut, okay. Sparen wir uns dann irgendwie das Detail für eine Playmobil-Folge irgendwann.
Würde ich sagen. Ja.
Eins habe ich mir noch hingeschrieben, das fiel mir vorhin ein, und zwar, ich bin davon 100% überzeugt, dass der Höllenhund aus This is the End oder Das ist das Ende mit Seth Rogen vom Terrorhund inspiriert ist. Da gibt es nämlich eine Szene, wo ich glaube, ist das Seth Rogen und wie heißt der andere, mit dem er da unterwegs ist? Jay, ich glaube, Jay heißt er. Das lasse ich jetzt so stehen.
Ich glaube, ja.
Auf jeden Fall zwei, es ist ja dieser Männerhaushalt, die sich da barrikadieren, während die Welt untergeht. Ja. Und zwei von denen brechen aus und flüchten sich in das Nachbarhaus, um Vorräte zu holen. Und dann kommt dann auf einmal so ein Höllenhund, der designtechnisch sehr, sehr, sehr nah an dem Terrorhund ist. Ich habe echt das Gefühl, das ist so eine kleine, von Seth Rogen, so eine kleine Hommage.
Ich bin mir sehr, sehr sicher, aber es fällt ja schon auf. Und ich glaube, es gibt auch, gab es nicht auch eine kleine Referenz irgendwie, irgendein Spruch oder irgendwas wird doch gesagt? Ich weiß nicht. Ich glaube, es gab irgendwo, jetzt nicht mit Bezug auf den Hund, aber irgendwo gab es so ein Ghostbusters-Callback oder sowas. Also ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Wir haben mal, glaube ich, in Random Movie drüber gesprochen, was weiß ich.
Wüsste ich jetzt nicht. Aber ich finde schon, dass der ganze Film This is the End. Manchmal wird es ein bisschen deutscher, manchmal ein bisschen weniger deutsch, aber ist so eine Seth Rogen-Version von Ghostbusters. Ja, ist ja auch eine Komödie, die sich um Weltuntergang dreht und um witzige Menschen in witzigen Situationen. Also es ist sehr ähnlich. Könnt ihr euch mal angucken, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und hört euch auch die Rant-A-Movie-Folge dazu an.
Natürlich.
So, das war's eigentlich von mir aus. Hast du noch irgendwas?
An sich nicht. Aber auch hier gilt wieder Thema nicht abgeschlossen, weil irgendwas fällt uns bestimmt irgendwann mal wieder ein und spätestens, wenn wir neue Details vom neuen Film und sowas mitkriegen oder es da irgendwas gibt, was wir noch ergänzend erzählen können, dann wird das sicherlich auch nochmal im Spectral Radio stattfinden.
Das stimmt. Spätestens, wenn der neue Film rauskommt und wir neue Informationen haben, dann stellt sich nämlich eigentlich raus, dass Vince in Wirklichkeit Vincent heißt. Vincent Müller.
Oder
und eigentlich sucht er nur Freunde.
Und ist eigentlich eine Frau. Ich möchte, dass sie mich ab jetzt Loretta nennt.
Ja.
Kleiner Python.
Und Suhl ist eigentlich ein Mann und heißt Rainer.
Rainer. Was? Oder wenn schon was mit Z oder so, dann Zacharias.
Er war, nein, es ist der Reine. Und deswegen hat Suhl auch Dana besessen, weil er wollte unbedingt in ihr sein.
Wow. Wo wir gerade bei Sachen auspacken sind. Ich packe jetzt meinen Mini-Epics Suhl aus.
Wunderbar. Da freuen wir uns alle. Und wollen alle mit auspacken, aber es geht nicht.
Das stimmt, aber es geht nicht. Irgend so ein Arschloch hat mich zugeparkt. Nein. Ich finde den wieder, also Ich stelle die ja inzwischen wirklich mit der Verpackung aus. Hab die auf dem Schrank stehen alle und das sieht super cool aus. Kann ich nur jedem empfehlen.
Hättest du den trotzdem ausgepackt, wenn wir jetzt das nicht machen würden hier?
Ja, weil ich ja zumindest diese Bändchen und sowas da auch abschneide und so und diese komischen Folieneinleger rausnehme, die mich da so sehr nerven. Weil das macht das Gesamtbild leider etwas kaputt.
Du musst es jetzt eine Woche, musst du dir diese Bändchen und die Folieneinleger angucken.
Richtig.
Hast gelitten.
Das hat mich massiv genervt, weil die anderen das ja eben nicht mehr haben. Und mich ja auch nervt, dass der Flyer woanders reingelegt wurde. Bei den anderen Figürchen lag der immer oben drauf. Auf dieser.
Ist der Hund größer als die Figuren? Ist der irgendwie, wie verhält er sich?
Nö. Also von den Proportionen her finde ich, passt der zu den Figuren. Also der ist jetzt nicht größer. Die Verpackung ist also auch gleich groß. Wie bei den anderen Figürchen. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das hier alles vernünftig. Achso, ja, das ist ja hier. Pardon. Der Draht, den ich so gern mag. Oh Mann. Ich kann sich nur noch um Stunden handeln. 20 Stunden später. Oh, wie haben die das denn hier gemacht? Das ist ja eine Frechheit.
Wo kommt das her? Das baut jeder in alles ein.
Richtig.
Wo kommt das ursprünglich her?
SpongeBob. Aus SpongeBob.
Ah, okay.
Okay. Das war immer die Erzählerstimme mit, das glaube ich, dieser Pirat, den es da gibt oder so. Der hat so einen französischen Akzent, der sagt dann zum Beispiel 20 Stunden später.
Es ist Lieutenant Commander Data.
Ja, auch das. Und es ist auch Saul Goodman aus Breaking Bad und Better Call Saul. Und es ist auch Isnogut. Und Iago in der Aladdin-Serie.
Isnogut. Der hat eine Stimme gehabt? Habe ich nie gehört, als ich die Comics gelesen habe.
Die Trickserie.
Da gibt es eine Trickserie?
Ja, natürlich. Die habe ich auch.
War die gut?
Die habe ich auch. Ja, ist halt ein bisschen auf kindlich getrimmt und so.
Okay.
Aber ich mag die ganz gerne. Das ist natürlich nicht so. Es hat nicht diese tollen Gags wie die Comics. Die waren natürlich auch sehr, sehr erwachsen und derbe manchmal vom Humor her. Das fehlt der Trickserie natürlich, aber ich fand die trotzdem schön.
Ich habe nur ein Band gesehen und zwar gelesen. Und zwar, ich will Kalif werden anstelle des Kalifen.
Ist auch einer der wenigen, die eine durchgehende Geschichte erzählen. Also eigentlich war es immer so, dass das immer so einzelne kurze Geschichten waren, die für sich abgeschlossen waren. Und das hat sich dann irgendwann mal geändert und da hat man dann angefangen, richtige durchgehende Geschichten, also wie bei Lucky Luke und bei Asterix und so zu erzählen. Mhm. Aus Nerv gerade, ne? Dieser Draht, die haben da so einen Knoten reingemacht. Ich weiß gerade wirklich nicht, wie ich das gescheit aufkriegen soll. Also die nachfolgenden Formate verschieben sich um 20 Stunden oder so. Oh Gott, ey. Alter, wer diese Drähte erfunden hat, ne, der gehört öffentlich ausgepeitscht, angespuckt und getedert, meine ich.
Ich hasse das, ich hasse diese Drähte.
Ätzend, wirklich. Vor allen Dingen ist es ja nicht so, dass die Figuren in der Verpackung nicht halten würden, ne?
Ja.
Das ist so dumm, wirklich, ich hasse das.
Und ist doch dumm, oder was?
Ist dumm, oder was? Und hier haben sie jetzt wieder irgendwie diese komischen Bändchen gemacht, die man durchschneiden kann.
Kannst du die Drähte nicht einfach aufdrehen?
Ja, das hab ich eben gerade versucht, aber die waren verknotet. Und am Fuß haben sie jetzt hier diese Bändchen genommen, die anderen Figuren auch hatten. Keine Ahnung. Da hat jemand verpackungsmäßig gesagt, komm, das machen wir den Leuten jetzt so richtig schwer. So, da ist er.
Das war immer furchtbar. Bei den Mattel-Figuren war das auch furchtbar. Hat eine halbe Stunde gedauert, immer, um die rauszuholen. Ja, zeig mal.
Warte mal.
Also, das ist natürlich jetzt im Podcast wieder.
Ja, aber ich zeig ihn
geile
dir.
Geile Aufforderung. Du zeigst ihn mir, ja. Ah, er ist so toll. Er ist wunderschön.
Er ist ein bisschen moppeliger vorne als die Filmvariante.
Ich mag das aber, wenn der ein bisschen kräftiger dargestellt wird.
Ja, ich finde den cool. Hat einen hellen Bauch. Weiß nicht, ob man das sehen kann. Ein bisschen.
Ganz schlecht,
Bisschen rosig.
Mhm.
Aber cool.
Interessant.
Sehr, sehr cool. Ich mag den. Es muss wirklich noch ein paar mehr von den Kreaturen geben aus Ghostbusters als Mini-Epics. Die sind so toll.
Ich glaube, so eine Bibliothekarin wäre cool in dem Look.
Ich hätte auch gern noch einen Stay Puft in dem Look, ein Goza wäre auch cool.
Ja, mein Stay Puft Problem ist das, was ich immer habe mit Stay Puft Figuren. Ich habe da 1000 von.
Ja, aber in dem Stil fände ich es total spannend, weil das ist halt was, was wir eben noch nicht hatten. So. Und das, deswegen, das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich finde den cool. Macht sich sehr gut, gerade auch, wenn man den neben den anderen Mini-Epics-Figuren stehen hat. Und ich finde es auch geil, die Augen, die haben ja auch noch mal innen drin so weiße Kringel. Das sieht sehr geil aus. Guck mal, ich weiß nicht, ob du das sehen kannst.
Ja, es ist sehr schlecht zu sehen, aber ein bisschen.
Ich finde den,
ja, sehr schön.
Find den ziemlich gut getroffen. Also ich finde, man hat das Filmvorbild gut uminterpretiert in diesen leicht cartoonigen Stil. Ich finde ja, wie gesagt, es hat ja ein bisschen was von Tim Burton einfach, diesen ganzen Kringeln und sowas drin und dieses in sich Verschlungene und das, weiß nicht, finde ich cool.
Der ist ja, aber generell, der sind diese was das Weiße da in den Augen, sind das wieder diese typischen Kringel?
Ja, genau.
Okay.
Finde ich cool.
Lustig. Das ist so ein bisschen wie eine Unterschrift des Künstlers. Mhm. Finde ich sehr schön. Ja, nee, wir haben auch schon mal gesagt, in dem Stil kann man sich auch durchaus eine neue Serie vorstellen.
Ja, allerdings.
Das wäre nicht schlecht.
Der ist echt cool. Ich mag auch die Pose von dem Suhl, der ja so ein bisschen so, als wenn er so um die Ecke gerade geht oder so und dann so um die Ecke lugt. Finde ich, so sieht das ein bisschen aus. Also wirkt halt, hat ein bisschen was Lauerndes, Bedrohliches. Also ich finde die Posen, die für die Figuren gewählt haben, die finde ich immer sehr, sehr cool und sehr aussagekräftig und durchaus so, ja, treffen den Charakter immer sehr gut. Auch die Slimer-Pose mit diesen Spaghetti, die ihm dann unten wieder rauskommen und so. Das finde ich total super.
Es ist gross, aber gleichzeitig so ein cool.
Kleiner disgusting little blob.
Ja. Nicht cool. Und jetzt packst du ihn gleich wieder ein und stellst ihn wieder hin, oder was?
Jetzt habe ich ja nicht mehr diese Kackfolie, die da nervt und so. Ja, wirklich.
Lass ihn doch einen Tag Luft atmen.
Ich zeig dir jetzt nochmal, was ich gemeint habe. Hier diese komischen Folieneinleger finde ich absolut.
Ich kann mich an die gar nicht erinnern mehr.
Vielleicht sind die auch nicht überall dabei, aber ich weiß auch gar nicht. Wie gesagt, bei der ersten Wave, da waren die bei allen Figuren dabei. Bei meinem Glow in the Dark Slimer auch, da habe ich die letztens erst wieder rausgenommen, weil ich den ja, glaube ich, nur einmal irgendwie ausgepackt habe. Mhm. Und bei Ray und Winston war es dann wieder nicht dabei, aber bei dem Suhl hier. Also ich, keine Ahnung, das ist so ein bisschen ausgewürfelte Verpackung.
Okay.
Aber sehr geil. Also das ist jetzt natürlich, wie gesagt, ich kann ihn euch jetzt beschreiben, aber ihr könnt ihn natürlich auch bei Google angucken, weil ich freue mich total. Ich finde den super. Und so ein Vince in anderer Pose wäre halt auch total cool.
Ja, auf jeden Fall. Finde ich cool. Das ist dann auch kein Money Grab. Oder Cash Grab. Wenn er dann irgendwie nochmal neu designt ist, komplett. Sehr, sehr cool. Ich muss ehrlich sagen, der ist mit auf meinen Favorites wahrscheinlich. Gleich nach dem Großen wahrscheinlich, würde ich sagen.
Ich finde das sehr, sehr cool. Das Gesicht, das ist wirklich echt gut umgesetzt. Das erinnert halt total an die Filmvariante, aber wie gesagt, sieht dann halt auch entsprechend stilisiert aus, aber du erkennst auf jeden Fall hier, das ist Suhl aus Ghostbusters und das finde ich cool.
Ich finde, er hat auch ein bisschen was von Hooch, aus Scott und Hooch.
Wenn du meinst.
Er ist ähnlich hübsch. Hast du den mal gesehen?
Ja. Geht so.
Ja, cool. Ich fand den cool. Gibst du hast den wieder nicht im Kino gesehen, da ist der Unterschied.
Erwischt.
Kam im Monat nach Ghostbusters 2 oder so. Na gut, Danny hat Spaß noch mit seinem Hund ein bisschen.
Ich habe Spaß mit meinem Hund. Mal gucken, was meine Katzen dazu sagen.
Das erzählst du uns nächstes Mal.
Richtig.
Ich glaube, wir sind soweit fertig, oder?
Das sind wir. Wir haben auch schon wieder die 2-Stunden-Marke massiv überzogen.
Mhm. Ja, wenn ich mich anständig hätte ausdrucken können, dann wären wir nur auf 1:50 gekommen, aber gut.
Jetzt sind wir mit viel Ams und mit viel Selbstmitleiden sind wir doch noch durchgekommen hier.
Es ist so furchtbar. Kennt ihr das, wenn man große Gedanken hat, große Gedanken, bedeutsame Gedankenblasen und dann kommt dann nur so ein schwächliches Miep raus. Und man hört sich selber sprechen und denkt sich, das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn heute los? Hast du schlecht geschlafen oder was? Ich glaube, das hat auch ein bisschen bei mir heute irgendwie, ich bin ein bisschen müde.
Ich glaube aber auch, dass es wieder, ja, dann nehmen wir nächstes Mal doch wieder später auf. Vielleicht liegt es ja daran, dass wir heute zu ungewohnter Zeit wieder aufgenommen haben. Wir haben ja eigentlich jetzt ganz, ganz lange immer abends aufgenommen. Jetzt sind wir tatsächlich mal wieder so nachmittags unterwegs.
Ja, ich dachte, also ich kam mir vorhin fit vor. Damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet, dass ich mich da jetzt so durchschlängel. Aber ja, gut.
Aber wahrscheinlich sind wir wieder diejenigen, die das total kritisch betrachten und die Leute sagen wieder, hör, wieso? War doch okay. Keine Ahnung.
Schreibt es in die Kommentare.
Gut, ihr Leute, wir gönnen uns jetzt unser wohlverdienten Feierabend. Podcast-mäßig. Wenn ihr noch weiter Podcast hören wollt, obwohl diese Folge jetzt fertig geworden ist, dann geht es um folgende Filme in der neuen Folge von Rent a Movie.
In der neuen Folge geht es um Die Maske und The Art of Self-Defense. Aber wenn diese Folge jetzt hier draußen ist, dann wird die neue Rent a Movie Folge noch nicht online sein, sondern wie gewohnt wieder am Sonntag für euch.
Dann ist nämlich die alte Folge online noch, in der es um welche Filme geht? Haha, musst du dir selbst überlegen.
Nee, ich muss vor allen Dingen gucken, weil es ist ja jetzt schon ein bisschen her, dass wir die aufgenommen haben. Das ist ja. The Dead Don't Die und Yesterday.
Na, das ist doch was, was auch im weitesten Sinne hier für die Ghostbusters interessant sein kann. Dead Don't Die.
Also gerade über The Dead Don't Die, das ist ein gutes Gespräch geworden. Bei Yesterday, den haben wir echt auseinandergenommen. Also der war einfach auch echt furchtbar und echt eine Beleidigung für die Beatles. Also, okay. Sorry, aber das ist echt schlimm.
Und in der neuen Folge habe ich mir sagen lassen, besprecht ihr auch kurz so ein bisschen die Minipuff-Szene am Anfang?
Ja, also so die ersten 5 Minuten oder so, da gehen wir so ein bisschen drauf ein und mal schauen. Ist eine schöne Folge geworden.
Das reicht ja schon, um hier die Hörer so ein bisschen Wurm am Haken zu gewinnen und dann haben sie sich reingehört und das ist eine Sendung übers Angeln.
Ich weiß, ich kenne Wurm am Haken. Sehr schön. Gut, dann sind wir durch und dann freuen wir uns auf die nächste Folge, die große 100 wird.
Ja.
100 Folgen, Wahnsinn. Und wir werden ein bisschen entspannt feiern, oder?
Wir lassen es krachen. Entspannt.
Wir erschütten uns einen in die Figur.
Und können uns dann wahrscheinlich zum ersten Mal richtig gut artikulieren.
Wahrscheinlich wird das die beste Folge, die wir je gemacht haben. Ich bin gespannt, ich freue mich. Hoffentlich habt ihr auch Bock mitzufeiern. Wird wahrscheinlich nicht so pünktlich im Zeitplan erscheinen. Wahrscheinlich werden wir uns ein bisschen mehr Zeit dafür lassen, weil wir da ein bisschen was vorbereitet haben. Und so. Ja. Und mal gucken. Also kann sein, dass die Folge etwas später erscheint. Gut, dann sind wir durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund, passt auf euch auf. 3, 2, 1. Tschüss.
Merchandise kostet viel Geld. Damit Danny und Timo auch morgen noch in den neuesten Ghostbusters-Shirts den beliebtesten Podcast Deutschlands moderieren können, dürft ihr Spectral Radio auch bei Patreon unterstützen. Wenn ihr alle mithilft, können wir darüber hinaus vielleicht sogar die laufenden Hosting- und Produktionskosten decken, die wir bisher freudig selbst zahlen, um euch regelmäßig wunderschöne Unterhaltung für die ganze Familie zu bieten. Denn wir lieben euch. Liebt ihr uns auch und unterstützt uns unter patreon.com/spectralradio. Und denkt stets daran, wir sind immer bereit, euren Worten Glauben zu schenken. Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo.